Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönen Wald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Gebubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und es ist erneut eine Lückenfüllerin heute mit am Start. Ich nenne es mal ganz bewusst so, denn ihr habt es ja mittlerweile mitbekommen, die liebe Yvonne ist alles andere als eine Lückenfüllerin hier im Podcast. Aber sie springt natürlich gerne ein. Sie hat sich übrigens selbst mal so in dieser Art bezeichnet, von daher kommt das nicht von mir. Nicht, dass hier noch jemand hier mit der Diskriminierungskeule droht oder sonst irgendwas. Nein, im Gegenteil, es ist immer schön, mit ihr zusammen Podcast aufzunehmen, weil sie dann auch mal einen frischen Wind hier mit reinbringt, im Sinne von, ist gar nicht so 100% ihr Thema und kann da vielleicht auch die, ich nenne es jetzt mal, dummen Fragen in Anführungszeichen stellen, wobei es ja eigentlich nur dumme Antworten gibt, die ich ganz gut kann. Aber dementsprechend schon mal vorgegriffen, die liebe Yvonne ist heute wieder mit am Start, hat Gründe, die auch mit diesem Podcast zu tun haben, also natürlich haben die mit diesem Podcast zu tun, aber es war so gewesen, dass wir eigentlich für diese Podcast-Episode ein Video geplant haben und daraus die Idee entstand, warum nicht das Ganze auch zusätzlich in einem Podcast zu verarbeiten. So, daraus resultierte, dass ich mit dem Marcel zusammen am Freitag, wo wir üblicherweise Podcast aufnehmen, fast den gesamten Tag Videoschnipsel gedreht habe und den Marcel als Handmodel missbraucht habe. Und naja, dazu war der Laden extrem voll bei uns und an Podcastaufnahme war nicht zu denken. Und da sitzen wir hier nun an einem Samstag und nehmen eine neue Podcast-Folge auf. Um noch ganz kurz das Thema zu schneiden, dann sind wir auch schon im vollen Gespräch mit der Yvonne. Wir babbeln heute über die 10 größten Fehler bei einer keramischen Beschichtung, bei Coatings, wie auch immer. Aus unserer Sicht die 10 größten Fehler, dazu gleich mehr. Und wir räumen mit einem, nach unseren Erkenntnissen, ziemlich großen Mythos auf. Seid also gespannt. Eine Sache noch, es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch am Ball bleibt, wenn das Video denn irgendwann mal erscheint. Und ich sagte auch, Podcast habe ich schon alles gehört. Somit, Support ist kein Mord. In diesem Sinne geht's jetzt gleich weiter. Und dann nach dem Intro geht die Reise los. Ja, wir sind wieder am Start mit dieser neuen Podcast-Episode, die ich heute, wie schon im Intro erwähnt, zusammen mit der lieben Yvonne machen werde.
Hallo zusammen, ich mal wieder.
Da ist sie. Heute, wie immer, das ist ja auch schon so ein Dauerpunkt, ne, unter erschwerten Bedingungen, denn ich sitze hier quasi, also nackt, ich wollte schon nackt sagen, das gibt einen ganz falschen Eindruck, um Gottes Willen. Nein, so ist es nicht, sondern obenrum, das wird auch nicht viel besser, was ich gerade sage, glaube ich. Aber ich habe keine Kopfhörer auf, darauf wollte ich hinaus. Die Yvonne hat übrigens ihr Handy noch an, wie ihr gerade gehört habt. Ja, das ist wie im Kino, wo dann alle sich jetzt gerade umdrehen und einen angucken, als würden sie einen vernichten wollen. Ich kann sie gerade wieder nicht sehen, weil wir im Homeoffice sitzen und unsere großen Monitore uns quasi trennen. Sonst hätte sie jetzt schon den vernichtenden Blick von mir bekommen.
Ich muss direkt schon mal eingrätschen, nämlich du hast den Vorwort Kappes erzählt. Es ist Sonntag, nicht Samstag.
Oh, siehst du mal, habe ich Samstag gesagt?
Ja, du hast Samstag gesagt.
Siehst du, wie verwirrend das ist, wenn man quasi obrum nichts anhat. Also keine Kopfhörer, wie gesagt. Denn es war, also es ist alles ein wenig verworren wieder gewesen. Ich habe ja gerade schon den Anfang erzählt, dass wir ja am Freitag diverse andere Dinge zu tun hatten, primär wirklich Videoaufnahme und dementsprechend wir nicht zum Podcast gekommen sind, aber jetzt schon die wiederholte Woche ohne Podcast hat die Yvonne natürlich und Sherwin knows best, wie ihr wisst, gesagt,
das kannst du nicht machen.
Das geht nicht. Da draußen sitzen Leute, die sich auf dich verlassen oder auf uns verlassen und dementsprechend sitzen wir nun mal hier und nehmen zusammen wieder auf. Das war also der Freitag, der ein bisschen chaotisch war. Und dann haben wir gesagt, komm, machen wir das am Samstag. Naja, der Samstag war zwar nicht chaotisch, aber sehr anstrengend. Ich habe erstmal zusammen mit Yvonne für eine der nächsten Heizperioden Holz gemacht, was mein Senior schon im großen Stil vorbereitet hat. Aber wir natürlich auch unseren Teil dazu beitragen wollten und haben gestern ziemlich große Mengen, also waren ungefähr 2 komplette Pickup-Ladungen voll Holz gehackt im Wald, also erstmal aufgespalten und Ofen fertig gemacht. Yvonne hat alles schön aufgeladen. Dann haben wir es ins Holzlager gefahren, dort wieder aufgeschlichtet und so weiter und so fort.
Ihr könnt euch vorstellen, wir sind heute auf unseren Stuhl hier im Büro gekrabbelt.
Genau, richtig. Ja, also wir sind ja beide doch, ich würde mal uns zumindest als halbwegs sportlich bezeichnen, fernab von Profisportlern und Co. Aber wir beide machen zumindest schon, wie nennt man das, High-Intensive-Training. mittlerweile, also ich mittlerweile seit diesem Jahr, die wohnt schon ziemlich, ziemlich länger. Aber dementsprechend hat man immer so den Eindruck, ja, man ist ja schon ziemlich fit. Ja, wenn die richtige Tätigkeit kommt. Ja, also das ist schon was anderes. Und ich muss echt sagen, liebe Grüße an meinen Senior, falls er wieder erwarten diesen Podcast hört, ich habe die größte Hochachtung davor, mit über 80 Jahren diese Leistung abzuliefern. Das ist echt unfassbar. Ich frage mich jedes Mal, welches Dopingmittel er sich da reinfährt, weil für mich ist das unerklärlich. Also ich kriege hier teilweise aus dem Bett morgens nach so einer Nummer und denke mir so, Gott, was hast du gemacht? Und vorher dachte ich so, Mensch, ich mache hier ganz gut Training und bin da eigentlich ganz gut fit. Ja, diese Knochen werden offensichtlich da nicht beansprucht. Umso mehr merkt man es heute. Also ja, war das der Teil gestern?
Somit ist die geplante Wanderung für heute
ja,
ausgefallen dezent. Wetter ist aber auch nicht so schön, somit ist es auch kein Problem, wenn wir hier im Büro sitzen.
Genau, Wetter ist also gerade auch ein bisschen semi-gut. Also dementsprechend, ja, würde ich mal sagen, ist das alles kein Problem. wie die Yvonne schon gesagt hat, heute ist Sonntag. Wir wollten eigentlich am Samstag dann noch Podcast aufnehmen. Ja, am Samstag hat die magische SGE gespielt und hat ihren sensationellen Einzug in die Champions League geschafft. Ich weiß, nicht jeder ist Fußball interessiert und wahrscheinlich noch viel weniger Leute für die Frankfurter Eintracht. Da schlägt aber nun mal mein Herz und dementsprechend musste ich gestern ein bisschen Lokalpatriotismus zeigen und habe auch eine passende Instagram-Story gepostet. Da werden mich andere Fußballleute für hassen wahrscheinlich. Vielleicht habt ihr auch Sympathien und sagt, Mensch, das war mal eine Leistung. Also auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, um nicht das Fußballthema zu intensiv zu machen. Gestern dann noch schön Fußball geguckt und mich natürlich sehr gefreut über das Endresultat. Und dann war es dann aber schon wieder irgendwie Richtung 18 Uhr, wo der ganze Zirkus mit Interviews vorbei war. Ja, gegessen hat man auch noch nichts und im Eimer waren wir auch. Und dann haben wir gestern gesagt, Programmpunkt Nummer 3, Podcast, schieben wir mal. Ja, und in diesem ganzen Trubel war es dann so, dass wir unser Podcast-Equipment aus der Firma mitgenommen haben und wir gefühlt dreimal drüber geredet haben. Nochmal gucken, ob noch irgendwas fehlt. Ah nee, was soll auch fehlen? Ja, wie gesagt, obrum nackt, keine Kopfhörer dabei. Das heißt, ich höre mich zwar logischerweise selbst und höre die Yvonne auch, ob das jetzt heute mit dem Ton alles so klappt. Ich habe keinen blassen Schimmer. Dementsprechend seht uns nach.
Du machst das schon.
Du meinst, das klappt?
Ja.
Okay, also ich sehe zu uns einen Pegel vor mir also und deinen auch.
Damit sind wir schon mal.
Genau, also ich meine nicht den Alkoholpegel, den wir haben, Daydrinking und so. Nee, der ist nicht gemeint.
Den gibt's bei uns nicht.
Den gibt's bei uns nicht. Außer vielleicht mal im Urlaub. Ja, also das war doch ein wenig Trouble jetzt gewesen. Und jetzt sitzen wir hier quasi.
Und es ist schon wieder 11.
Ledierten Knorren und nehmen für euch Podcast auf. Ich hatte es ja schon im Intro erwähnt. Wir haben eigentlich ein ganz spannendes. Nicht nur eigentlich, das ist ein spannendes Thema, total, weil es uns immer wieder begleitet in unserer täglichen Beratung und auch in den Workshops, die wir durchführen, ist das Thema keramische Beschichtung, Lackversiegelung, Coating, wie auch immer wir es nennen wollen, Graphenbeschichtung. Am Ende des Tages ist es völlig wurscht, also eine, ich sag mal, semi-permanente Beschichtung für eure Lackoberflächen. Und ist es so, dass uns, speziell dem Marcel und mich dann eben entsprechend, die Thematik immer so begegnet, dass die Leute sagen, ah ja, ich brauche nur eine gute Versiegelung, aber kein Coating, ne? Da traue ich mich nicht ran. So, Standard. So, auch in den Workshops ist es so, dass am Ende des Tages buchstäblich wir dann ja noch den Lackschutz zeigen und den Leuten zu demonstrieren, was man alles machen kann, vom Wachs über Sprühversiegelung bis hin zum Coating eben, gehört auch zu unseren Workshops dazu. Und da haben wir immer mindestens 3-4 Leute dabei, die sagen, oh, jetzt bin ich aber mal gespannt, was das ist. Da habe ich mich ja noch nie rangetraut. Und dann machen wir das und zeigen es den Leuten, wie es geht. Und wir gucken in fragende Augen, die sich denken und auch
ist
aussprechen.
Ist das alles?
Genau. Das war der Zauber und wir genau das auch sagen. Wir sagen, das war der große Zauber. So. Und tatsächlich ist es auch bei der telefonischen Beratung echt oft so, dass ich dann auch den Leuten manchmal, wenn ich merke, die haben schon ein bisschen Ahnung, sind ein bisschen in der Materie drin, machen schon Autopflege geraume Zeit, vielleicht auch schon mal poliert und wie auch immer, dass ich dann sage, denken Sie mal drüber nach, für Ihr Profil, passt das ganz gut? Ah, nee, Coating, nee, oh, nee, da lass die Finger weg. Okay. So, ganz viele verweigern sich weiterhin dem Thema aus Gründen. Oftmals sind sie eben gründet aus der Angst heraus, dass die Leute sagen, ich traue mich das nicht, ich glaube, da geht was schief, geht was kaputt, wie
ich
auch immer.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich greife gerade vor, aber oftmals ist es, glaube ich, nicht die Angst, das generell zu machen, sondern nur die Angst, was falsch gemacht zu haben und es dann nicht mehr beheben zu können.
Stimmt, ja, durchaus. Also auch das, ja. Aber viele haben halt wirklich da so einen kompletten Zauber im Kopf, so von wegen, dass da eine absolute Raketenwissenschaft stattfindet. Fakt ist, das tut's nicht. Ich weiß, manche Aufbereiter werden mir jetzt vielleicht ins Gesicht springen und sagen, wie kannst du das nur erzählen? Sag denen nur, das ist absolute Raketenwissenschaft, weil da kann man viel mehr Geld mit verdienen und was auch immer. Du nimmst uns unsere Daseinsberechtigung. Nein, die nehme ich euch bestimmt nicht. Bleibt weiter nicht everybody's darling. Dementsprechend bin ich da komplett offen. Wir machen unsere Aufbereitung genauso die Beschichtung für die Kunden drauf und ich würde da trotzdem auch einem hat mir gerade vor kurzem übrigens erst wieder ein Kunde, der bei uns in der Aufbereitung schon 2 Autos hatte, aber auch sehr, sehr intensiv pflegt, hat mittlerweile räumliche Bedingungen geschaffen, wo er eben mehr pflegen und besser pflegen kann. Und der kam dann an und sagte, du, ich würde es diesmal gern selbst machen. Hat sich Equipment geholt bei uns, hat die Produkte geholt bei uns und hat es dann selbst gemacht. Hey, auch cool. Natürlich weiß, ein Aufbereiter verkauft in der Regel keine Produkte, somit ist das natürlich blöd, verstehe den Punkt. Aber ich glaube nicht, dass es das Gros der Aufbereitungskunden jemals in Erwägung ziehen würde, diesen Schritt selbst zu vollziehen.
Somit. Nee, das glaube ich auch nicht. Ja, und es geht auch. Ja auch nicht nur um die Beschriftung, langsam, Sonntag, um die
Klappt's?
Nein, es geht ja nicht nur um die Versiegelung, sondern auch um die Vorarbeit, was ja einfach man meistens selbst zu Hause eben nicht so gut machen kann wie der Aufbereiter.
Ganz klar, das gehört natürlich auch noch zu allem dazu. Wie auch immer, wir haben uns überlegt, ich hatte eigentlich die 11 größten Fehler bei der keramischen Beschichtung, bei Coatings, wie auch immer, so, ich muss mal überlegen, wie ich den Titel final nenne. Und daraus sind spannenderweise, aufgrund unserer Videoaufnahmen am Freitag, sind auf einmal nur 10 geworden. Und der 11. ist das Aufräumen mit einem Mythos, zumindest nach unseren aktuellen Erkenntnissen. Das fand ich extrem spannend. Vielleicht sind auch viele dabei, die sagen, erzähl mir was Neues, was für ein Mythos denn, ne? Aber für mich ist es ein Thema gewesen, was wir ausprobiert haben und mit Erschrecken am Freitag dann da standen und gedacht haben, das können wir so nicht erzählen, das stimmt nicht. Na, mal gucken, vielleicht ist es auch gar nicht bei vielen Leuten so im Gehirn drin, das Thema, aber dazu kommen wir später noch. Ein Punkt, den ich drin habe, in meiner Top 10 der Verbliebenen, ist tatsächlich die Nummer 10, die ich gerne an die erste Stelle rücken würde, weil die 10 ist eigentlich gar kein Fehler an sich, also ein fachlicher Fehler, sondern ich habe es genannt, Coating aus Furcht vor dem Coating nicht benutzen. Das ist für mich ein ganz großer Fehler.
Also genau das, was wir gerade eben schon mal kurz angerissen haben. Mhm,
genau, dass du halt einfach wirklich zu viel Angst davor hast und wirklich dadurch dir auch eine tolle Lackschutzgeschichte komplett verwehrt bleibt, wenn man einfach sagt, hey, ich habe da Berührungsängste, ich will nicht, ich mach's nicht, ich habe Angst davor. So und vielleicht sogar für dein Profil es extrem gut passen würde, für dein Fahrprofil eben, ne? Oder Parksituation, wie auch immer. Und das
heißt, wenn man jetzt wirklich sehr, sehr viele Kilometer fährt und es kein Garagenparker ist, sondern man draußen parken muss, einfach die Umwelteinflüsse größer sind, dann ist ein Coating ja natürlich eine sehr sinnvolle Geschichte.
Absolut. Ja, ist auch eine typische Aufbereitungsberatung bei uns immer das, was wir abklopfen. Und ich weiß es definitiv, das kann ich ja aus der Produktberatung wiederum sagen, dass wir extrem viele Kunden haben, die bis heute noch zum Beispiel im klassischen Collinite-Wachs arbeiten oder auch mit einer einfachen Sprühversiegelung, wie auch immer. Was ja erstmal völlig legitim ist, die Produkte haben alle ihre Daseinsberechtigung. Aber wenn du da mit denen quatschst und die sagen, ja, gibt's eine Alternative? Und ne, wie gesagt, ich klopfe dann immer so ein bisschen ab, wie der Marcel auch. Ja, wie fahren sie denn? Wo steht denn das Auto? Und dann kommt dann raus so, der fährt im Jahr 15.000 Kilometer, was schon eine stattliche Zahl ist. Natürlich gibt's viel mehr, es gibt auch viel weniger. Ja, der muss leider draußen stehen. Ich habe leider keinen Carport, ich habe keine Garage. Und denkst so, puh, und dann Kanauberwachs anwenden? Wie oft machen sie das? Ja, so einmal im Monat. Ja, alles geil, ne? Wer da Freude dran hat und immer das perfekt aussehende Auto haben will, bin ich komplett Team Wachs, ne? Da gibt's, ich bin nicht derjenige, der sagt, wie kann man nur machen Coating? Ja, gibt's auch so Sprüche immer, ne? Bullshit, ja. Ich finde, alles hat seine Daseinsberechtigung und das muss nach persönlichem Gusto funktionieren. Aber da würde rein fachlich gesehen ein Coating absolut Sinn machen. So, wenn du jetzt dich aber davor verwehrst, weil du Schiss davor hast, bleibt dir diese sensationelle Möglichkeit für deine Situation eben komplett verwehrt. Und das finde ich halt schade. Daher ist der erste Punkt der größten Fehler bei Coatings für mich, das aus Angst vor der Anwendung oder vor Risiken oder was auch immer einfach nicht zu machen.
Ja, vor allem, es gibt ja auch unterschiedliche Coatings. Also ich würde schon zustimmen, dass gewisse Coatings nicht für jedermann gemacht sind,
ja,
der das vermutlich noch nie gemacht hat. Aber es gibt eben auch Coatings, die in der Anwendung sehr einfach sind, genau. Die einfach für einen Einsteiger super geeignet sind. Man muss ja jetzt gerade nicht unbedingt mit irgendeiner Zweischicht-Lackversiegelung anfangen, ja. Die noch irgendwelche Trocknungslampen, Wärmelampen, was weiß ich, braucht.
Ich sehe, sondern, die Chefin ist voll vom Fach.
Das ist, ich höre euch immer zu in der Beratung, deswegen bin ich gar nicht mehr so unwissend. Ja, also von daher, man sollte sich dann natürlich halt ein Coating aussuchen, was einfach in der Anwendung ist.
Ja, das ist genau der Punkt, absolut. Ja, und dementsprechend, ne, alles cool. Wer weiterhin nach so einem Podcast jetzt sagt, ja, cool, du hast mir jetzt echt die Angst davor genommen, aber ich fühle mich echt wohl mit dem, wie ich es mache. Hey, es ist alles cool. Ja. Coatings haben nicht nur Vorteile. Darum soll es jetzt heute nicht primär gehen. Ich denke, wer unseren Blog-Eintrag gelesen hat über brauche ich wirklich eine Keramikbeschichtung, der sollte wissen, es ist nicht der heilige Gral. Auch wenn es auf die Standzeit schon der heilige Gral ist, also die Haltbarkeit auf euren Lacken. Aber es hat ganz viele Schattenseiten, buchstäblich. Und über die muss man eben auch reden. Und dann muss man eben auch am Ende sagen, für mich passt vielleicht doch nicht perfekt. Das ist einfach die Realität. Und man darf das einfach nicht über den grünen Klee loben. Wird zugegebenermaßen in der Branche leider zu oft gemacht, ne, dass es wirklich vermeintlich gar keine Alternative mehr gibt zu einem Coating. Das sehe ich als absolut falsch an. Aber man muss eben die Vor- und Nachteile abwägen und am Ende des Tages auch in der Berücksichtigung dieser Fakten von heute eben sagen, okay, ja oder nein. So.
Was wäre jetzt ein perfektes Einsteiger-Coating?
Naja, also das perfekte Einsteiger-Coating kommt drauf an so ein bisschen. Ne? Also was für mich, also einmal ist es ja so, ich glaube nicht, dass es draußen nur geborene Autopflegehelden gibt, die jegliches Produkt sofort fehlerfrei benutzen, trotz Einweisung von uns, trotz Anleitung, trotz Podcast hören, pipapo. Ich glaube, am Ende des Tages, auch uns als Profis, passiert es, dass wir mal Fehler machen. So, Problem ist immer so ein bisschen nicht nur das Beheben des Fehlers, das ist einmal ein Thema, was man natürlich auch in Erwägung ziehen muss, gerade speziell beim Lack eben. Man muss den Lack eben dann im schlimmsten Fall nochmal polieren, um eben diese Coating-Rückstände, die dann möglicherweise zu einer Wolkenbildung geführt haben, was auch immer, eben zu beseitigen. Wenn ich das nicht darstellen kann, habe ich halt schon ein Problem. So, wenn ich das aber darstellen kann, ist das erstmal das Worst-Case-Szenario. So, jetzt ist es aber so, dass wir beim Coating-Bereich in aller Regel von Produkten reden, die im Bereich 60 bis, sagen wir mal, 130, 140 Euro für den Endverbraucher irgendwo in der Range angeboten werden. Das ist eine Menge Holz. So, natürlich ist da eine homöopathische Menge drin, mit der ich 2-3 Autos im besten Fall schaffen könnte. Anfänger tendieren dazu, zu viel zu nehmen. Dementsprechend ist übrigens auch noch ein Punkt, kommen wir gleich dazu. Das ist sogar der Punkt 1, den wir gleich abarbeiten. Das heißt, man macht nicht so viel mit einer Flasche als Hobbyist oder als Einsteiger. So, jetzt ist die Gefahr oder die Angst von vielen Leuten, die sagen, boah, was, das kostet 70, 80, 90 Euro die Pulle. Wenn ich es verkacke, hätte ich das Geld auch anzünden können und Feuerchen machen können. So, ne? Weil klar, das Zeug ist halt weg. So, jetzt wäre der Punkt für die Leute, die aus finanziellen Aspekten Angst davor haben, es anzuwenden, dann würde ich lieber ein günstiges Einsteiger-Coating kaufen. Das wäre zum Beispiel von The Glass, was viel zu billig ist in meinen Augen, weil es echt eine mega Leistung hat, wäre dieses God Class Coating. Das kostet bei uns, glaube ich, ein 20.
Ja, ich meine auch 19,90 oder 21, irgendwie so.
Irgendwie so, also um die 20 Euro rum, ne? 50 Milliliter Coating drin, ein absoluter Schnapp. Das Zeug ist viel zu günstig, kostet in Korea sogar noch weniger und ist so, wie The Glass es bezeichnet, die Einstiegsdroge in die Welt der Keramikbeschichtung. Hat eine Standzeit vom Hersteller angegeben von 6 bis 12 Monaten. 6 Monate haben wir erprobt, also kann ich beweisen. Alles drüber hinaus ist ein Bonus, sage ich mal, aber auch 6 Monate ist alle Ehren wert. Und für ein Produkt, was 20 Euro kostet, wo du auch trotzdem deine 3-4 Autos rausschaffst, das ist schon nicht zu schlagen. Ja. Und das mit vollen Datenblättern, mit allem Schnick und Schnack. Ne? Also nicht so eine Scheiße da wie von Amazon, Mr. Fix 9H oder dieser ganze China-Müll, der da über Dunkelkanäle nach Deutschland kommt. Die es dann irgendwie für 10 Euro mal gibt, das würde ich mit der Beißzange nicht anfassen, wo kein Mensch weiß, was drin ist. Aber das ist komplett validiert mit deutschen Datenblättern, allem Schnick und Schnack, wie gesagt. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Und dementsprechend wäre das für mich aus dem Preisaspekt her das perfekte Einsteiger-Coating, das God Class von The Glass. So, wenn ich jetzt sage, hey, Geld spielt keine Rolle, ist gar nicht das Thema, ich kann auch den Fehler, den ich möglicherweise anrichte, beseitigen und so what, dann ist es halt so. Ich möchte aber trotzdem halt eine bestmögliche Performance erzielen, dann reden wir eben über andere Coatings. Ich muss bei The Glass bleiben, weil es einfach für mich der bahnbrechende Coating-Erfolg bei uns ist. Das ist das Zenit Graphen.
Aktuell gerade ausverkauft. Ja,
Anfang Juni, glaube ich, ne? Seefracht eintreffend.
Ja, also so, wenn das alles so läuft, ist ja immer nur die Frage, also das Schiff soll Ende Mai in Hamburg ankommen.
Ja, also drückt uns und euch die Daumen. Ich weiß, wir haben schon sehr viel Kontakt gerade mit Aufbereitern, die alle zu Recht schreien, sagen, was soll ich jetzt machen? Ich habe es jetzt umgestellt bei mir. Wir haben sehr viele gewerbliche Kunden, die jetzt nur noch auf Graphen setzen von uns. Das ist natürlich richtig doof für uns und auch für euch. Verstehe ich komplett. Wer da im Detailing-Sektor unterwegs ist und jetzt gerade wirklich ein ganz akutes Problem hat, kleine Bitte an euch, ruft uns einfach mal dazu an, solange es nicht am Lager ist. Ich habe da vielleicht noch eine Notlösung für euch, aber das nur am Rande. Nichtsdestotrotz, es kommt wieder und dann wirklich in extrem großen Mengen, weil die Beliebtheit so stark angezogen hat. Aber das wäre für mich definitiv das Coating momentan, wo ich sagen würde, das ist die perfekte Symbiose aus super leichter Anwendung, fairen Preis, das ist wirklich immer noch auch meiner Ansicht für die Leistung zu günstig, aber ist halt so. Also es ist ein super, super fairer Preis für das Coating und Leistung über Gebühr gut. Für mich ist das perfekte Einsteiger-Coating, um ehrlich zu sein. Vielleicht noch ein Hauch, wobei Einschränkungen bestehen. Achtung, Luftfeuchtigkeitsthema. Vielleicht noch ein Tick einfacher wäre G-Technik EXO V5. Das ist auch wirklich eher so das Staubwisch-Coating. Steht dem jetzt nicht so viel vor dem Zenit-Graphen, aber ich würde vielleicht sagen, wenn alles rund läuft, wie gesagt, das kann bei Luftfeuchtigkeitsthematiken immer zum Problem führen, ist das vielleicht noch ein noch einfacheres Coating und auch die Sonax CC1, die neue aktuelle Version, muss man auch sagen, ist auch schon sau einfach. Ja, da reden wir aber zumindest über einen Preispunkt, der wieder einen Tick höher liegt. Also das ist wieder so, ja, aber die drei Namen würde ich jetzt mal in den Pott schmeißen. Gibt es bestimmt noch viele andere. Wir kennen auch nicht alle Coatings, aber ich kann jetzt von unserem Shop nur reden. Also dazu.
Also ich wollte gerade sagen, eigentlich alle Coatings, die wir anbieten, sind für Einsteiger geeignet. Also außer jetzt das Sonax Pro, aber.
Ja, ich würde das ein bisschen einschränken. Von Carpro vielleicht noch das Sequaz UK. Ist, also es ist auch sehr einfach anwendbar, aber ich finde, in der Abstufung wäre das von den genannten Coatings dann auf der letzten Position.
Okay.
Ist immer noch einsteigerfreundlich, aber wenn du halt wirklich den Fokus auf sehr, sehr einfach legst, dann muss ich sagen, ist das Sequaz UK manchmal ein bisschen zickig. Also da würde ich das nicht an die erste Stelle stellen.
Okay.
So, ich hatte es ja eben schon angekündigt, also der erste Punkt, der auf meiner persönlichen Top-10-Liste, ehemals 11, Top-11-Liste steht, was die größten Fehler sind. Übrigens an der Stelle nochmal ganz liebe Grüße an den Kollegen Benedikt von Detailing Verliebt und auch an den Felix von APS. Die beiden habe ich mal kurz ins Boot mit reingenommen, weil wir uns da gerade bei der Videothematik immer wieder mal so locker austauschen. Ich habe dann mal gesagt, Leute, das wäre meine Top-10-Liste. Wie sieht's denn bei euch aus? Könnt ihr die so unterschreiben? Und ich habe nochmal einen ganz spannenden Input dazu bekommen, habe noch 2, 3 Punkte ergänzt in dieser Liste, die aber unter den einzelnen Punkten abgefrühstückt werden. Also Dankeschön, Jungs, an euch für die nette Unterstützung dazu. Und fangen wir mal an. Erster Punkt. Hatte ich ja wie
viel
gesagt.
Viel hilft viel.
Genau, viel hilft viel. Klassiker aus der Historie der Autopflege, fragt mal eure Eltern, wenn sie jetzt nicht jüngeren Semester sind, dann kann ich nur sagen, der Klassiker von früher ist, da muss richtig was drauf. Und wenn der Klassiker kam beim Wachs, kam immer, ja, das geht zwar sauschwer wieder runter, aber da musste auch richtig was auf den Lack drauf. Und dann denkst du, nein, muss es nicht.
Haben wir öfters im Laden, ja, dass Leute irgendwie nach 5 Anwendungen eine neue Dose Wachs kaufen und dann fragt sie, was sie damit gemacht haben. Aber meistens belässt man es auch dabei und sagt, jo, wenn du Freude dran hast, dann viel Spaß.
Wenn es funktioniert, bitte gerne, mach ruhig. Aber ist in der Tat so, betrifft fast alle Produkte in der Autopflege, dass dort eine übertrieben hohe Dosierung, Menge der Anwendung, wie auch immer, fast immer kontraproduktiv ist.
Aber ich kann das schon verstehen, dass das schwierig ist, weil man hat ja schon Sorge, dass man sich diese ganze Arbeit jetzt macht, das kostet auch viel Geld und dann ist da zu wenig drauf und es ist quasi nichts drauf auf dem Lack.
Ja.
Weißt du? Also es ist eine schwierige Nummer, da den richtigen Mittelweg zu finden, dass man nicht zu wenig nimmt, aber auch, dass nicht nach einem halben Auto die Flasche leer ist, auch blöd.
Das ist wohl richtig, ja. Und also das ist immer eine immerwährende, schwelende Diskussion in der Szene. Also einmal ist es so, das kann mir auch keinem verübeln. Wenn ich sage jetzt mal, Liesin Müller kommt in den Laden bei uns rein und lässt sich auf ein Coating beraten. Ich zeige der Person die Coatingflasche von, die meisten haben ja sogar nur 30 Milliliter drin, die 50 ml ist ja eher eine Ausnahme bei The Class zum Beispiel. Also wir reden von 30 Milliliter Flüssigkeit und du guckst dieses Ding an und sagst so, wie viel brauche ich denn da für ein Auto? 3 Flaschen? Und du lachst und sagst, also mit der Flasche mache ich Ihnen mal 2 Mittelklasse-Autos und die gucken dich an so, das kann ja nicht sein. Oh doch, es kann sein. Und genau, du hast es genau richtig gesagt, da sehe ich halt schon das erste Problem drin, dass die interessierten Menschen sagen, wie soll ich das dosieren, dass das reicht? Und genau in dem Kontext, wie du es auch gesagt hast, die denken halt, das kann ja nicht funktionieren, da muss ja viel mehr drauf. So, Fakt ist aber, es stimmt wirklich. Also wir kommen wirklich und wir sind wahrhaftig keine Tröpfchenzähler. Da gibt es ja Diskussionen bis aufs Blut. Naja, so schlimm war es vielleicht nie. Aber Grüße auch ans Fahrzeugpflegeforum. Da bin ich bestimmt nicht mit jedem konform bei dem Thema. Da haben Leute angefangen, mit Pipetten Coatings abzumessen. Und ich habe mich jedes Mal gefragt, mein Gott, was ist mit euch falsch gelaufen? Ja, also gerade im gewerblichen Sektor, nochmal ganz ehrlich, wer nicht in der Lage ist, ein Coating in seine Kalkulation so einzubauen, dass es ein ertragreiches Thema für ihn wird, der soll es vielleicht sein lassen. Ja, weil da sind ja Leute dabei gewesen, die haben gesagt, hey, das war ja wirklich wie so ein virtueller Schwanzvergleich, ja, wo es dann hieß, wer hat am wenigsten Coating für ein Auto gebraucht? Weißt du, da waren Leute dabei, die haben, keine Ahnung, 4 Milliliter irgendwie ausgelitert für ein Auto oder 5.
Aber es soll halt schon auch jede Stelle treffen am Auto. Also ich meine, irgendwann geht es halt auch in die falsche Richtung.
Also ja, also einmal ist das natürlich der Fall, wobei ich den Leuten, die davon jetzt sich angesprochen fühlen, schon zutraue, dass die trotzdem sicherlich die genau richtigen Ergebnisse erzielt haben. Aber ich habe mich jedes Mal gefragt, wofür? Also A, diesen Zirkus zu machen, noch weniger zu brauchen mit dem Restrisiko, dass es vielleicht doch nicht funktioniert, ist der erste Punkt. Ja, dann, was spare ich denn dabei noch, in Gottes Namen? Da habe ich ein Coating, was 60 Euro kostet. Ja, mein Gott, da mache ich halt 2 Autos mehr nachher draus, wenn ich so viel gespart habe. Da muss man es halt ordentlich einkalkulieren. Also wir machen das so. Also das, ich bin der Meinung, man gerade die Gelegenheitsaufbereiter, die auch wissen, dass so ein Coating eine gewisse Halbwertszeit hat, wenn es mal offen ist, da muss man einfach damit rechnen, dass man vielleicht die nächsten Wochen nicht zwingend wieder seine Coating-Aufträge hat und irgendwann dieses Zeug umkippt, wenn es aufgemacht wurde. Da muss man meiner Ansicht nach mindestens mal perspektivisch eine halbe Flasche, vielleicht sogar die ganze Flasche Coating in den Auftrag einkalkulieren. Und mal ganz ehrlich, bei einer Aufbereitung von einem kompletten Auto mit Coating-Beschichtung reden wir über Preispunkte, die oftmals jenseits der 1.000 Euro liegen, aber mindestens mal in der Range. So, also wenn ich da nicht schaffe, ein Coating, das mich als Aufbereiter 40 Euro vielleicht die Flasche kostet oder 60 Euro wegen mir, das einzukalkulieren, und dafür dann anfangen muss, Tröpfchen zu zählen, puh.
Okay, aber es ging ja jetzt eigentlich in die andere Richtung, also dass man zu viel nimmt.
Ja, also.
Was passiert denn, wenn ich zu viel nehme?
Also einmal möchte ich eine Sache noch anmerken, wobei das natürlich eine einzelne solitäre Aussage ist. Ich kenne jetzt auch nicht so viel Coating-Hersteller direkt, die also außer jetzt The Class eben mittlerweile, aber da habe ich das Gespräch noch nicht geführt. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, wo ich mit den Capro-Leuten, speziell auch mit dem Avi von Capro in Las Vegas beim Abendessen gesessen habe und wir haben über genau dieses Thema geredet, über die etwas augenzwinkernd genannten Tröpfchenzähler. So, und da weiß ich noch genau wie heute, dass der Avi vor mir saß und hat nur noch den Kopf geschüttelt und hat gesagt, es muss trotzdem eine relevante Menge auf die Oberfläche draufkommen, um eben diese gewisse Schichtdicke auch zu erreichen und um eben eine vollständige Deckung zu erreichen. Und er hat gesagt, da würde nie konform mitgehen mit diesem noch weniger, das reicht auch. Ein bisschen mehr muss schon sein, damit man sicher ist, dass da auch wirklich relevant auf den Lack kommt. So, das ist natürlich ein schwerer Punkt, weil was ist relevant? Viel? Ist 8 Milliliter zu wenig oder waren 10 genau richtig? Keine Ahnung, hängt ja auch von der Autogröße ab. Ich persönlich sehe gar nicht so ein großes Risiko darin, zu viel zu verbrauchen, außer dass man zu viel verbraucht und es nicht gebraucht hat. Weil natürlich ist es so, ihr wischt natürlich im ersten Schritt auch relativ viel von der Oberfläche wieder ab. So, das heißt, ich mache jetzt das drauf, habe meine Applikation gemacht, das sieht man auch in dem Video nochmal, wie die richtige Applikation läuft. Hab das drauf gemacht, meinem Kreuzgang, bla bla. So, hab das auf meine Lackfläche, auf meinen Teilbereich aufgetragen, nehme mir mein Auswischtuch und fange an runterzuwischen. Fakt ist, auf der Oberfläche nimmt man einen Großteil wieder ab. So. Was ich zu viel drauf mache, was da jetzt, ich sag mal, regelrecht drauf geschüttet wurde, das landet im Tuch und ist für den Müll.
Ja, so, vor allem bei diesen Produkten, die wir eben genannt haben, wo die Anwendung recht einfach ist. Ich glaube, da hast du ja trotzdem kein Riesenproblem, selbst wenn du jetzt viel zu viel drauf gemacht hast, oder?
Richtig. Also es gibt Coatings, wo man das schon merkt. Ne? Gerade wenn die sehr schnell ablüften, dann wird es dann schon zum Problem. Aber ich sag mal, bei diesen einsteigerfreundlichen Coatings ist zu viel zu nehmen in der Regel kein großes Problem. Das Problem
wird eher... Obwohl das ja jetzt gerade der Fail ist, den wir sagen. Aber es geht ja auch um Materialverschwendung.
Korrekt.
Sozusagen, weil ich habe gerade ein bisschen Sorge, dass wir mit dem Punkt, weil wir jetzt sagen, man muss genau so viel, nicht zu wenig, diesen Punkt 1, den wir eben schon angesprochen haben, mit die Angst vom Coating, dass jeder, der sich das jetzt anhört, denkt, na super.
Ja, mir geht da manchmal ein bisschen der Profi mit mir durch, das ist das Problem. Also um es wieder zu einzufangen, das Thema. Also die einzige Gefahr aus meiner Sicht, wenn wir bei den einsteigerfreundlichen Coatings mal bleiben, wenn sonst alle anderen Faktoren passen, die man richtig macht bei der Anwendung, ist ein zu hoher Auftrag meiner Ansicht nach eine reine Geldverschwendung und kein Problem, das euch irgendwie auf die Füße fällt bei der Coating-Anwendung.
Also, außer wenn man es total übertreibt.
Nee, tatsächlich nicht. Also wir haben es im Video, das kann man jetzt logischerweise jetzt gerade nicht zeigen, aber wir haben das gemacht. Wir hatten ja noch ein paar Coatings offen, die wir so nicht mehr in der Aufbereitung verwendet würden, weil wir gesagt haben, ist schon zu lange auf, aber es stehen nur manchmal so Leichen noch im Schrank. Und wir haben, das wird man dann im Video auch sehen, explizit so geisteskrank viel auf den Applikator draufgegeben, da hätte es wahrscheinlich ein ganzes Auto damit gemacht. Also das Ding war komplett geflutet mit Coating und wir haben dann die Anwendung gemacht und es ließ sich genauso leicht verarbeiten wie eine angemessene Menge, die wir auch dann zeigen in dem Video. Also das wollten wir damit beweisen. Es ist natürlich immer eine Momentaufnahme, das muss man heute vielleicht auch nochmal hervorheben. Wir können jetzt nicht für jedes Coating der Welt reden.
Ja, und auch nicht vielleicht für jeden Lack, für jede Umwelteinfluss, für jede Luftfeuchtigkeit. Es sind, glaube ich, doch immer wieder mehrere Einflussfaktoren, die eine Rolle spielen.
Genau, aber nichtsdestotrotz haben wir wirklich hier eine so bewusst extreme Falschanwendung gemacht, im Sinne von viel zu viel Material zu benutzen und hatten keinerlei negative Aspekte auf der Seite des Auswischens, Rückstände, wie auch immer. Alles kein Problem, hat sich genauso verarbeiten lassen. Dementsprechend bleibe ich dabei. Für mich persönlich ist der Punkt nur ein Verschwendungspunkt, der euch keine anderen Probleme in der Regel mit einbringt, sondern ihr habt einfach am Ende des Tages gesagt, habe ich eine 60-Euro Coatingflasche stehen und habe davon 40€ Coating ausgegeben. Eigentlich hätten mir 10€ gereicht, sage ich jetzt mal.
Okay, aber dann ist ja eigentlich sogar sinnvoller, nicht bewusst ganz, ganz wenig zu nehmen, weil dann vielleicht halt auch die Gefahr da ist, dass man Coating nicht so gut wird.
Genau.
Sondern lieber, also nicht bewusst zu viel, aber einfach schon, also man soll auch ein bisschen Produkt nehmen.
Genau. Also das kann man auch ganz klar sagen, vielleicht an der Stelle nochmal. Und wie gesagt, das sind reine persönliche Erfahrungswerte. Der Marcel ist ja logischerweise heute nicht da, der könnte ein bisschen mehr dazu sagen. Aber wir kommen in der Regel mit so einer großen Flasche Coating mit 50 ml, schaffen wir 3 Mittelklasse-Fahrzeuge, sagen wir mal so Größe BMW 3er, so in die Ecke. 3 Mittelklasse-Autos und wenn es gut läuft, schafft der Marcel bestimmt noch einen kleinen Wagen mit hinterher. Also 3 bis 4 Autos, ohne dass wir die berüchtigten Tröpfchenzähler sind, sondern einfach nach Handgelenk drauf, zack, das Gut, was auf den Coating-Applikator drauf ist und los geht's. Und das ist so grob die Range, die wir haben. Wir würden auch weniger schaffen, zweifellos. Das ist definitiv möglich. Und wahrscheinlich wird es genauso gut funktionieren, aber wir sehen da keine Veranlassung drin, weil wir keine negativen Aspekte außer ein bisschen höheren Verbrauch haben. Und der hält sich trotzdem in Grenzen. Wenn man sich das auf den Boden runterbricht, 3 Mittelklasse-Autos aus einem Coating, was dich 60€ kostet, da habt ihr 20€ Materialeinsatz pro Auto in der gewerblichen Aufbereitung und auch privat. Wenn euch das 1 bis 1,5 Jahre hält, dann sind 20€ Invest, selbst 30€ sind für mich persönlich nicht erwähnenswert. Aber
was halt vielleicht auch noch einen höheren Verbrauch heißt, wenn man ein bisschen mehr drauf macht, dass man mehr Tücher braucht.
Oh, ein sehr guter Punkt, liebe Ron. Das ist absolut, absolut, absolut korrekt. Hätte ich jetzt komplett unterschlagen. Ist definitiv so. Ja, weil nur zur Erklärung, wer das wirklich noch nie gehört hat, auch da gibt es natürlich andere Philosophien. Wir arbeiten so, dass wir beim Coating anwenden, immer mit 2 Tüchern arbeiten, also im Wechsel. Wir benutzen mehr fürs gesamte Auto, aber für den jeweiligen Anwendungsfall immer 2 Tücher. Das heißt, wir haben
pro Bauteil 2 Tücher sozusagen.
Ja, das kommt jetzt auch ein bisschen drauf an. Also pro Bauteil hatte ich für ein bisschen zu viel zu viel, weil man kann Tücher logischerweise auch wenden.
Nee, ich meinte jetzt generell in der Anwendung, dass also bei jedem Abwisch sozusagen du erst mit einem vorwischst und mit einem nachwischst.
Ja, genau. Also genau so ist es. Also wir nehmen die groben Coating-Überstände und das ist dann das, wo der Verbrauch eben auch stattfindet. Wir nehmen die groben Coating-Rückstände mit dem ersten Auswischtuch runter. Und da ist es noch nicht perfekt auspoliert. Nehmen dann ein zweites Tuch zur Hand und dann erfolgt das sogenannte Leveling, wo wir wirklich dafür sorgen, dass es eine homogene, sauber auspolierte, rückstandslose Oberfläche ergibt. Und das ist das zweite Tuch, was wir verwenden. So, und jetzt ist es absolut korrekt. Wenn ich natürlich immer mehr Zeug von der Oberfläche runternehme, weil ich exorbitant viel benutzt habe und natürlich auch nicht alles auf der Oberfläche verbleibt, steigt natürlich meine Sättigung des Tuchs oder die Aufnahme des Tuchs. Und auch das ist coatingabhängig. Kann es mal sein, wenn ein Tuch immer voller und voller wird, dass man beim Auswischen irgendwann Probleme bekommt. Das wird jetzt nicht so sein, dass ihr bei der Menge, wenn ihr 30 Milliliter für ein Auto brauchen würdet, auf einmal 20 Tücher braucht statt 5. So ist ja auch Quatsch. Aber Fakt ist, der Verbrauch kann da auch ein bisschen höher werden. Ist jetzt auch kein Riesendrama, wenn es so sein sollte, aber ist ein absoluter Punkt, den man zumindest mal im Hinterkopf behalten soll.
Okay. Was gibt's noch für Fehler?
Wir haben das ist ja total lustig eigentlich, weil wir die Sachen halt bewusst provoziert haben. Also wir haben ja so eine unischwarze Testtür und auf dieser Testtür haben wir momentan keine Tests mehr zu machen. Da waren Tests jetzt genau abgeschlossen diese Woche und da haben wir gesagt, komm, die können wir jetzt schön misshandeln. Ist eh letztens mal im Sturm umgefallen und ist da auch äußerlich ein wenig misshandelt worden. Aber ist immer noch gut in Schuss an sich. Der Marcel hat dann auch mal einen Teil poliert, einen Teil nicht poliert und so weiter und so fort. Wir konnten uns wirklich austoben und alles, was man so nicht auf so einem Coating macht, auf so einem Bauteil macht oder auf eurem Lack macht, konnten wir einfach ausprobieren. Das ist schon cool.
Macht auch mal Spaß, gell?
Ist echt total geil. Ja, und auch teilweise erschreckend. Aber es macht richtig Spaß. Das sind so wie die berühmten Testbauteile. Liebe Grüße an die Aline und auch an die Johanna. Unsere lieben Kundinnen, die sich mit dem Polierthema befasst haben und sich vom Schrott Bauteile geholt haben, um die ersten Gehversuche zu machen. Weißt du, so what? Wenn ich einen Lack durchpoliere oder eine Kante durchjage, wen interessiert's? Lebe und lerne. Ne? Bestenfalls passiert's da nicht an deinem eigenen Auto. Und deshalb ist das so für uns ganz cool. Wir können das Ding wirklich malträtieren und sagen am Ende, naja, ist ja nur unsere Testtür. Wen interessiert's? Ne? Und da haben wir eben auch gewisse Sachen getestet, unter anderem, und das ist, denke ich, einer der größten Fehler, die man machen kann und auch das größte Risiko vielleicht, was man beim Coating anwenden hat, ist, wenn ein Coating antrocknet auf eurer Oberfläche. So, also es gibt zwei Punkte dazu. Einmal, wenn es einfach generell zu lange drauf bleibt und dann eben nicht runtergewischt wird. Das ist natürlich eine erhebliche Menge, die dann auf dem Lack festhängt und trocknet. Aber auch, wenn man nicht sauber final ausgewischt hat und eben so ein leichter Schleier übrig bleibt. Das ist das, was wir im Fachjargon dann gerne als Highspots bezeichnen, also quasi eine Erhöhung der Oberfläche durch einen Coating-Rückstand. Also das ist so die Definition davon. Sieht im Prinzip auch aus wie ein Wachsrest, wenn ihr so eine Wachsschliere habt oder einen Polierrückstand, was auch immer. Das sieht gar nicht so anders aus. Ist aber das Problem, wenn ihr das haben solltet, weil ihr eben da unachtsam gearbeitet habt und es habt antrocknen lassen und es fällt euch vielleicht am gleichen Tag gar nicht mehr auf. Je nach Coating kommt es auch wieder auf Produkt, Umgebung, bla bla an. Kann es sein, dass das innerhalb von Stunden nicht mehr zu entfernen ist. So, und das ist, glaube ich, wirklich tatsächlich so der Hauptangstfaktor für viele, die sich so an so eine Coating-Geschichte nicht rantrauen, weil sie denken, was passiert denn dann? Ich habe es vorhin schon gesagt, das ist auch uns Fachleuten nicht ganz verwehrt. Sowas passiert auch dem Marcel, so ehrlich muss man sein. Ja, wenn auch zum Glück wirklich ganz, ganz selten. Ich mache die Endkontrolle immer und wir gucken uns, wenn das Wetter das zulässt, das Auto auch nur im Sonnenlicht an. Ich kann wirklich sagen, die Fehlerquote in dem Sektor ist bei ihm extrem gering, absolut Hand aufs Herz. Aber auch das ist immer wieder mal im Jahr vorgekommen, dass man irgendwo draußen steht, macht die Endkontrolle und sagt so, oh, guck mal hier, ich glaube, da ist noch an der Kante, hier, da und da, ein kleiner Coating-Rückstand. Ja, wenn das jetzt die Aushärtephase abgeschlossen hat, üblicherweise sollte ein Coating 24 Stunden durchtrocknen, bis es in die freie Wildbahn kommt, dann stehst du da, holst dir ein Tüchlein, fängst an, vorsichtig zu wischen und merkst so,
Da wischt sich nichts mehr.
Ja. Und das kann, je nachdem, wie ich schon erwähnt, ne, je nach Coating und so weiter, kann das sein, dass es schon nach kurzer Zeit, also nicht erst nach den 24 Stunden schon, sondern nach wenigen Stunden schon passiert. Und dann steht ihr wirklich da und sagt so, oh, und du? So, wir als Profis, auch wenn das auch für uns scheiße ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir müssen dann, je nachdem, eigentlich zumindest großflächig das Bauteil polieren, wenn nicht sogar das gesamte Bauteil, damit wir da nachher keine Schattierung drin haben. Weil du kannst jetzt nicht ein Coating ausbessern. Fachlich geht es, also rein von der Leistung her. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ein Coating hat in der Regel auch einen Abdunklungseffekt. Das heißt, wenn ihr ein schwarzes Auto habt und würdet euch die Motorhaube zur Hälfte abkleben und macht die eine Seite mit Coating, die andere Seite ohne. dann wird das so sein, dass die gecoatete Seite eine deutliche, dunklere Anmutung aufweist. Das wird ja nicht schwärzer, also es ist nicht so, dass da eine Farbe drin ist, aber es ist einfach gesättigter und es werden auch sogar leichte Kratzerchen zugemacht damit durch das Coating und so weiter. Das heißt, es wirkt einfach kräftiger im Schwarz. Das ist der sogenannte Abdunklungseffekt. So, jetzt habe ich das gemacht und jetzt habe ich an der Stelle, wo ich jetzt eben beschrieben habe, habe ich jetzt gesehen, ich habe da einen Coating-Rückstand. So, die echte Herangehensweise und die einzige, die funktioniert, außer manchmal geht ein Isopropanolwisch, wie auch immer, aber geh mal davon aus, das Zeug ist fest, der Highspot, dann müsste diese Stelle mindestens mit einer Medium-Politur, manchmal reicht auch ein Finish, wie auch immer, müsste die einfach mal anpolieren, damit diese Rückstände weggehen. So, natürlich poliere ich dann zwangsläufig auch in den Bereich rein, wo dieser Highspot nicht ist. Sehr logisch, kannst du nicht auf genau diesen Fleck draufgehen. So, das heißt aber, ihr habt angrenzende Coating-Bereiche auch zerstört, müsst ihr logischerweise wieder drauf machen. Im Gewerbe 100%, privat könnt ihr darüber entscheiden, was er macht. Aber fürs Gewerbe muss da natürlich neues Coating drauf, damit der Kunde happy ist. So, und dann fange ich an, diesen Bereich, den ich poliert habe, mit dem Coating zu versehen und habe dann unter Umständen eine Überlappung meiner Bahn auf den bereits vorher noch beschichteten Bereich. Und es kann sein, dass man das sieht. Es kann sein, dass ihr dort eine, ich sage jetzt mal übertrieben, eine doppelte Abdunklung habt. Und an der Stelle habt ihr dann wie einen Streifen drin, weil dort einfach noch ein höherer Coating-Aufbau drauf ist. So, das sieht natürlich kacke aus. So, das ist, wie gesagt, alles im absoluten Profisektor unterwegs, ne? Weil sowas siehst du nur mit dem richtigen Auge, mit dem richtigen Licht und so weiter. Aber wenn man es sieht, dann wirst du es immer sehen. Das ist wie die berühmte Delle, der berühmte Kratzer, den werdet ihr immer sehen, auch wenn andere sagen, wo? So, und das ist halt Murks. Und das ist das Einzige, was dann natürlich zum Problem wird. Deshalb ist das wirklich für mich einer der größten Fehler und Risiken, wenn man so will, bei einer Coating-Anwendung.
Und wie verhindere ich das Ganze?
Naja, sorgsam arbeiten, was natürlich die Farbe, also...
Also es gibt ja zwei Punkte wahrscheinlich. Also zum einen nicht generell zu lange antrocknen lassen oder ist es gar nicht so das große Problem?
Ja, das gibt zu viele Kontroverse in diesem
klar,
Thema.
Ja, je nachdem, was für ein Produkt, wie warm es ist und so weiter.
Nee, also es kommt halt auch aufs Produkt selbst drauf an. Also auch das haben wir vorgestern bei unserem Videotest gemacht. Wir haben ein Coating genommen und haben es wirklich richtig, richtig lange antrocknen lassen. Also wirklich, der Marcel ist in die Mittagspause gegangen. Ich habe erstmal drüben ein paar Sachen im Büro wieder gemacht. Dann Pause rum, nochmal einen Kunden laden. Okay, jetzt können wir mal. Geht immer noch runter. Ja, wir konnten es überhaupt nicht replizieren. So, das ist aber einfach, weil die Aushärtezeit bei dem Coating eben relativ lange dauert. Wir konnten es wirklich runterpolieren. Das war überhaupt kein Thema. Auch im Licht kein Schatten, kein gar nichts. Selbst über eine Stunde nachdem es angetrocknet war, war das für uns kein Problem. So, es gibt aber auch welche, die fasst du dann an und es ist regelrecht wie eine Kruste, wo du drüber gehst, merkst du, da geht gar nichts mehr. So, also das ist, wie gesagt, das kann man leider nicht die Uhr nachstellen, wann es passiert. Aber um es zu verhindern, bleibt nur wirklich sehr, sehr sorgsam zu arbeiten, ganz gründlich eure bearbeiteten Bauteile eben abzupolieren, eben wie eben schon erwähnt, mit diesen 2-2-Verfahren. Und wirklich mit gutem Licht drüber zu gucken und zu schauen, habe ich irgendwo was übersehen. Und tatsächlich, das auch als Tipp für euch, wenn ihr sowas machen wollt, ein gutes Licht ist wirklich essentiell. Also wirklich nur im Schatten arbeiten, vielleicht nur eine Deckenlampe in irgendeiner Garage anzuhaben, ist nicht die Ideallösung. Es ist aber auch nicht die Ideallösung, pressvolle Kanne mit irgendeinem Scancrip-Strahler volles Rohr auf den Lack zu feuern. Das ist auch oft das direkte Licht nicht der beste Weg. Ein ganz guter Trick ist zum Beispiel, wenn ihr einen starken Strahler habt, ihr habt eine dunkle Halle und dreht zum Beispiel den Strahler an die Hallenwand, sodass sie quasi mit einem, ich weiß gar nicht, wie man es da nennt, Sekundärlicht, keine Ahnung, Passivbeleuchtung, wie auch immer, den Lack beleuchtet, dann kann man das sehr gut sehen. Oder man kann ein bisschen gegenwirken, indem man von ScanCrip auf die Lampen diese Diffusoraufsätze kauft. Kosten kaum Geld, wer eine ScanCrip-Lampe hat, das ist immer eine lohnenswerte Investition. Sorgt dafür, dass es ein diffuses Licht ergibt. Dem diffusen Licht kann man das wesentlich besser sehen. Oder, was ich auch schon gemerkt habe von ScanCrip, wie heißen die Strahler, die wir auch gerade zum Videobeleuchten genommen haben?
Vega.
Die Vega, ScanCrip Vega-Lampe, das ist ja quasi so eine Baustellenlampe, wenn ihr so wollt. Die hat ein rein diffuses Licht. Also sie hat vorne so eine Abdeckung drauf quasi, die nicht einen Punktstrahl macht, sondern einfach ein Flächenlicht, so wie auch immer man es bezeichnet. Auch damit kann man extrem gut solche Coating-Rückstände sehen. So, also das heißt Licht und auch eben eine sehr, sehr sorgfältige Auspolierarbeit und dann sollte man dieses Problem eigentlich nicht haben.
Und vor allem wahrscheinlich auch, wenn man einmal komplett fertig ist, nochmal gucken, oder? Also nicht nur jeweils beim Bauteil, wo man gerade wischt, sondern wenn man durch ist, nochmal wirklich jede Lackstelle anschauen, ob man was vergessen hat.
Genau. Also das sind eigentlich so also man muss einfach das wissen, wenn ich ein Coating arbeite, ist das nichts für Larifari am Wochenende mal eine halbe Stunde durchgeschossen, sondern da muss man sich Zeit nehmen, man muss ein bisschen ein gutes Auge dafür haben und eben sorgsam arbeiten. Das sind einfach die Faktoren, dann brennt auch nichts an. Ich kann auch jedem, der zum Beispiel
trocknet so trocknet auch nichts an.
Okay. Ich dachte, ich bin für die schlechten Witze zuständig, aber okay.
Ich habe dir mal kurz den Rang abgelaufen.
Ja, habe ich gerade gemerkt. Also was ich noch jedem noch empfehlen kann, wie gesagt, sind diese, wenn ihr eine Handlampe von ScanGrip habt, auch wenn ihr ein Bauteil fertig habt und solltet ihr so einen Diffusor haben, das ist auch nicht der heilige Gral. Ne? Man darf da nicht überschätzen. Wir haben das auch gerade in unserem Test gehabt. Wir haben den Diffusor drauf gemacht auf die ScanGrip Sunmatch, die Handlampe, und sind mit der Sunmatch drüber gegangen und haben gemerkt, man sieht ihn etwas besser, aber auch nicht viel besser. So, war aber der Punkt, wir hatten hier einen schwarzen Lack. Da sieht man so einen Highspot eigentlich total gut. So, jetzt stellt euch aber vor, ihr macht ein weißes Auto. Weiß Metallic, spätestens da habt ihr echt ein Riesenproblem oder Uni-Weiß, wobei dann sieht man es sogar fast besser. So, und dann geht ihr da drüber und ihr seht eigentlich nicht mal mehr, wo ihr aufgetragen habt. Das ist ein Riesenproblem. Und dann auf einer Fläche, die man nicht gut erkennen kann, auch noch sorgsam auspolieren, das geht dann wirklich nur nach Gefühl zu sagen, ja, ich glaube, ich habe jetzt wirklich sorgfältig das gesamte Bauteil abpoliert. Und da hilft dann so ein diffuses Licht nochmal ungemein, um vielleicht wirklich dann auf diesem schlecht zu sehenden Lack eben diesen Highspot zu erkennen. Wie gesagt, ist kein Gamechanger, aber es ist eine Unterstützung und kostet nicht viel, wenn man ohnehin ScanGrip-Lampe hat. Gibt es für die Multimatch-Serie, es gibt es für die Handlampe, für die Sunmatch und es gibt sogar für die, ich glaube, für die Minimatch auch? Ja, ich meine schon, ne?
Drei verschiedene haben wir auf jeden Fall.
Minimatch war ich gerade nicht, vielleicht doch nicht. Ich glaube, es ist die Sunmatch und die, stimmt, und die großen. Genau. Ah ja, Multimatch R, die meinte ich nicht, die Minimatch. Genau, Multimatch R für die Sunmatch, Multimatch 3, Multimatch 8. Da könnt ihr die Diffusoren dafür kaufen und die sind mit Magnet dran, einfach dran geklippt, zack, fertig. Easy going. Hilft auf jeden Fall, gerade wenn man Einsteiger ist, sicherlich nochmal ungemein. Der Marcel arbeitet mittlerweile nur noch mit dem normalen Diffusenlicht und klappt auch hervorragend, aber ich glaube, der hat auch schon, weiß nicht wie viel, 100 Autos gecodet, also von daher. Genau.
Okay. Mit welchen Problemen geht's weiter? Das Problem. Fehler.
Fehler, ja, genau. Also hier war Fehler, hat Coating antrocknen lassen, die Highspots nicht zu sehen. Der dritte Punkt wäre für mich, dass man zu lange Auswischtücher weiterverwendet. Und
also das Thema, was wir eben schon mal hatten mit diesen zwei Tüchern. Also es geht wahrscheinlich hauptsächlich um das erste Tuch, richtig?
Ja, genau. Genau. Also das erste Tuch ist ja das, was den relevanten Inhalt bekommt. Das zweite Tuch geht eigentlich in der Nummer relativ unter. Das ist ja wirklich nur fürs Gewissen oftmals, je nach Coating. Also gerade beim Zenit-Graphen ist es so, du gehst drüber und denkst so, wo ist das Coating hin? Ja, das ist total krass. Da brauchst du eigentlich nur noch fürs Gewissen das Nachwischtuch. Also das ist eigentlich gar nichts mehr existent auf der Oberfläche.
Das ist, um den Punkt von eben zu vermeiden sozusagen, dass wenn doch irgendwelche Reste da sind, dass man sie direkt mit runternimmt,
genau,
wahrscheinlich.
Genau. Also das ist eigentlich das Ding. Man nimmt halt, wie gesagt, erst den groben Überstand weg und das finale Auspolieren macht das zweite Tuch von den letzten Rückständen im Prinzip. Das kann je nach Coating dann auch mal mehr sein. Wie gesagt, bei den The Glass Coatings ist es so, dass da eh nach dem ersten Wisch fast nichts mehr bleibt. Aber trotzdem bleibt immer irgendwo noch ein kleiner Fleck, der besagte Highspot eben, der es dann oder zum Highspot wird. Und den sollte man mit dem zweiten Tuch dann spätestens aufgenommen haben. Kleiner Tipp von uns, arbeitet mit zwei verschiedenen Farben. Wer die Investition nicht scheut, und ich kann nur sagen, auch da sollte Qualität immer das Merkmal sein, aber das sehen viele anders. Die kaufen dann lieber auf Rolle irgendwelche Billigtücher, die es auch tun. Wir arbeiten halt mit unseren Microfiber Madness Logger-Tüchern. Da ist es so, dass wir die in Grau und in Grün anbieten und da haben wir es idealerweise so, dass wir quasi die jeweiligen Farben zum Vor- und Nachwischen haben. Das heißt, Grün ist zum Beispiel, wenn du eine Brücke bauen willst, das gute Tuch für das Finale, das Graue ist fürs Grobe. Das heißt, wir nehmen immer das Graue zuerst zum Abwischen vom groben Überstand, nehmen dann das zweite, in dem Fall eine zweite Farbe, in dem Fall Grün und polieren damit aus. Dann kontaminiert ihr auch nicht eure Tücher, weil wenn ihr da zwei grüne Tücher liegen habt, ihr wisst doch, wie es läuft. Ja, irgendwann stehst du da, hast noch ein Telefonat, Kunde kommt rein, keine Ahnung, kommst zurück. Warte mal, das hatte ich zum Auspolieren, Ja, und dann stehst du da, wenn du sagst, Farben getrennt, läuft, weißt du sofort Bescheid.
Macht es einfach einfacher.
Genau. Das Tuch hat bekanntlich ein paar Seiten. Ihr dürft es gerne umfalten, umwenden und so weiter. Da landen ja keine gigantischen Mengen drin, dass das Tuch durchnässt. Wenn das so sein sollte, dann sind wir wieder beim Thema Tröpfchen zählen. Dann doch mal drüber nachdenken. Punkt Nummer 2 war das. Aber ansonsten kann ich nur sagen, das wird nicht nass, das Tuch. Dementsprechend suppt es euch auch nicht durchs Tuch auf die andere Seite. Somit könnt ihr wirklich jede Seite des Tuchs im Prinzip verwenden. Einfach umfalten, weitermachen. Ich weiß, da wird es dann zum Problem. Irgendwann sagst du, scheiße, warum habe ich jetzt zuletzt gefaltet?
Also das heißt, was passiert, wenn ich jetzt 10-mal die gleiche Stelle genommen habe? Dann nimmt es wahrscheinlich nichts mehr auf.
Somit ja, es gibt zwei Punkte. Also einmal ist es so, irgendwann ist es natürlich auch irgendwo gesättigt, weil man nimmt ja schon was runter. Aber, und das ist vielleicht hier der größere Faktor, darum war auch dieses Thema Auswischtuch zu lange verwenden. Wie ich schon eben gesagt habe, es gibt Coatings, die relativ schnell aushärten.
So, dann habe ich die Kristalle schon im Tuch sozusagen.
Es ist zumindest nicht von der Hand zu weisen, dass dieses Risiko bestehen könnte. Ich kann es jetzt nicht nachweisen, das war jetzt auch in unserem Test schwer nachzuweisen, oder in diesem Videotest schwer nachzuweisen, aber es ist zumindest ein Punkt, den man nicht ganz ungeachtet lassen sollte, weil dieser Aushärteprozess eben stattfindet. Und wenn ich jetzt mal wirklich eine Stunde lang an einem Auto rumwische und eine Stunde lang mal übertrieben gesprochen die gleiche Tuchseite nehme, kann das halt sein, dass es mindestens einfach schlechter aufnimmt, ihr halt Probleme bekommt nachher beim Runterwischen. Das laufen wir wieder in die Richtung Highspots raus, dass es nicht sauber runtergeht. Aber vielleicht auch schon ein Aushärteprozess stattfindet, der möglicherweise ein neues Verkratzungsrisiko bringt. Fragezeichen. Ne? Spätestens das ist das Thema, wenn diese Aufbereitung abgeschlossen ist. Das ist meine und unsere Herangehensweise. Auch das darf jeder gerne anders handhaben. Wir können es nur so empfehlen. Ich würde mindestens dieses Vorwischtuch der Entsorgung zuführen. Das ist...
Es geht gerade ein Roller runter irgendwo, würde ich sagen.
Das ist das Mindeste, was ich empfehlen kann. Das Auswischtuch, das zweite, das Auspolietuch, ganz ehrlich, das schön waschen, kann man mindestens, wenn man da ein sensibles als Z-Grade-Tuch für irgendwelche schlechten Jobs nehmen in Zukunft. Ich bin der Meinung, das sollte eigentlich so wenig drin haben und so gut ausgewaschen werden. Da kann man auch meiner Ansicht nach wieder einen Lack mit dran. Aber das muss jeder selbst entscheiden. Aber das erste Tuch ist auch bei uns wirklich ein Verbrauchsartikel, auch wenn ich nicht gern Sachen wegschmeiße. Aber das Risiko aufgrund dieser Menge, die da im Tuch landet, ist uns einfach zu hoch, dass es dann doch nicht ganz rausgewaschen wird, aushärtet und beim nächsten Mal der Marcel sich einen schön aufbereiteten Lack verkratzt. Deshalb sollte man darauf achten.
Ja, weil ich meine, es ist halt auch ein Coating. Also klar. Ob das halt wirklich mit einer 60-Grad-Maschinenwäsche alles so ausgeht, ist halt fraglich, ja.
Und ich meine, weißt du, da reden wir über einen Tuchpreis von 3 Euro, 3,50 Euro, selbst wenn ich für ein Auto 3 oder 4 Tücher brauche. Ich rede jetzt halt von der gewerblichen Aufbereitung wieder. Da hast du vielleicht auch als Gewerblicher noch ein paar Cent Ersparnis beim Einkauf, wie auch immer. Ganz ehrlich, das muss einfach einkalkuliert sein. Das ist einfach so. Und wenn ihr für euch privat was macht, auch da, wie gesagt, ich bin wirklich kein Freund der Wegwerfmentalität 0,0. Ich hasse es auch, die Leute, die sich bei Temu und Co. sich Billigtücher kaufen und sagen, hey, das war so billig, das kann ich nach jeder Benutzung wegschmeißen. Ganz ehrlich, ich sag's mal so deutlich, ich finde es zum Kotzen, diese Mentalität. Gerne den Schuh darf sich jeder behalten, der sich angesprochen fühlt. Das geht nicht darum, unsere eigenen Tücher zu verkaufen, aber ich finde, das ist eine bodenlose Umweltverschmutzung und Verschwendung von Ressourcen. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Aber in dem Fall bin ich dann doch Team Vorsicht und Team Entsorgung, weil es einfach die Qualität nachher möglicherweise so verschlechtert, das Risiko ist es nicht wert. So.
Aber das jetzt aus Kostenersparnisgründen einfach mit einem Stück Zewa-Tuch wegzumachen, wird nicht funktionieren, richtig? Könnte man auch mal probieren.
Das könnte man mal probieren, aber ich würde mal
aber
sagen.
Aber ich glaube, das nimmt es einfach nicht auf.
Das da nimmt ist überhaupt nicht auf. Keine. Und tatsächlich, das darf man nicht unterschätzen, Papier hat einen unheimlich krassen Verkratzungswert, wenn man es so nennen will. Also das glaubt man gar nicht. Na, wenn ihr mit so einem Zewa über einen Lack drüber geht, dann habt ihr wirklich wunderschöne Spuren drin. Würde ich mir zumindest gut überlegen. Aber vielleicht rein von der Sache her wird es vielleicht gehen, wie gut es nachher aussieht.
Ja, nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es gut klappt.
Das ist eine gute Idee für ein neues Video. Die aberwitzigsten Szenarien.
Um Geld zu sparen.
Um Geld zu sparen oder so. Ja, das ist eine gute Idee. Da, bitte aufschreiben. Okay. Damit klar mit den Tüchern?
Ja.
So, jetzt kommen wir eigentlich zum fast schon damit verbundenen Thema. Und das ist, wer das Video sieht, Leute, ich verspreche euch, ihr kriegt Pickel auf dem Arm. Mindestens nicht vor Schämen, warum kriegt man noch Gänsehaut? Einfach, weil es unangenehm ist.
Ja.
Und es ist unangenehm. Es geht darum, dass auch ein ganz großer Fehler bei Coatings ist, dass ihr den Flaschenhals der Coatingflasche nicht säubert. Und zwar, also mindestens nach dem Kauf, wenn man es aufmacht, sollte man sich das nochmal angucken. Das merkt man aber auch, komme ich gleich dazu. Aber spätestens, wenn ihr ein Coating eben nicht aufbraucht, was, wie schon erwähnt, in der Regel nicht stattfinden sollte, oder vielleicht sagt, hey, in 2 Wochen mache ich das Auto von der Frau noch oder keine Ahnung, vom Nachbar, wem auch immer, oder auch in 2 Monaten und ihr stellt die Flasche in den Schrank. Erstmal ist da ja nichts dabei, wenn die schön dicht zugeschraubt ist, alles schön, aber in der Regel kristallisieren diese Coatings aus. Wir reden ja, wenn wir jetzt bei einer glaskeramischen Beschichtung, SiO2-Beschichtung bleiben, reden wir davon, dass das wirklich aushärtet wie Glas. So, auch das wird sich im Video schön zeigen lassen. Also wir haben jetzt auch gerade gemerkt, dass wir ein altes Auto pro rumstehen haben. Da war noch eine Viertelflasche drin. Die kannst du nicht mehr schütteln, weil die unten der Boden ist einfach komplett eine Glasschicht voll. Wir haben noch eine gebrochene Flasche, wo innen drin wirklich die Glassplitter rumfliegen, also richtige Brocken. Also heißt, das ist auch der Sinn und Zweck von so einem Coating, dass der Lack sehr, sehr widerstandsfähig und auch leicht kratzresistenter wird. Nicht resistent, resistenter. Und das wird durch diese Siliziumdioxid-Geschichte eben erzielt. So, heißt aber, das Zeug härtet aus. Und wenn ein Resthauch...
Also bei Kontakt mit Sauerstoff wahrscheinlich,
korrekt, gell? Genau, genau. So, und wenn ihr jetzt einen Resthauch habt, der an der Flasche runterläuft, das ist ja das Klassische, schenkt euch mal ein Getränk ein, Bier, schenkt ins Glas ein, stellt die Flasche auf den Tisch. Ich würde mal sagen, in 90% der Fälle läuft so der letzte Biertropfen neben am Flaschenhals runter und läuft runter bis zum Tisch.
Ist auch bei der Cola so.
Bei der Cola auch, genau. Also Getränk eurer Wahl. So, so, dann macht ihr das mit dem Coating, tropft das drauf, stellt die Flasche wieder hin und jedes Mal läuft so ein Hauchtröpfchen läuft euch oben über den Flaschenhals runter. Und da man natürlich die Flasche mal links, mal rechts, mal gerade hält, läuft es an allen Ecken mal runter. Da geht es um homöopathischste Mengen. Reicht aber aus, wenn das Zeug dann einfach antrocknet, dass es wirklich wie Glassplitter an dem Flaschenhals antrocknet. So, da könnt ihr so sagen, ja und?
Stimmt. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal die Flasche aufmacht, macht so richtig schön Knirsch. Mhm.
Das knirscht richtig und man wird es sehen, je nachdem, was man gerade für ein Produkt hat, es fallen Glassplitter runter. Und wir haben das im Video sehr, sehr schön eingefangen, würde ich sagen. Es ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. So, also einmal ist es so, natürlich arbeitet man ja oftmals über dem Lack. So, das heißt, ihr schraubt die Flasche auf und das Problem ist ja nicht, dass es mit einmal Aufdrehen getan ist. Das sammelt sich ja im Deckel selbst, also in den Gewinderillen, genauso wie in den Gewinderillen der Flasche selbst. Und da dreht ihr einmal die Flasche auf, da fällt ein größerer Teil runter, da dreht ihr sie wieder zu, dann schraubt ihr wieder auf, da fällt wieder ein Bröckchen raus. Also das heißt, das ist ein Thema, was sich über zig Öffnungen möglicherweise streckt. So, jetzt stehst du da an deinem Lack, willst die Motorhaube machen, drehst die Flasche auf und dann leise rieselt der Glasschnee. Mehr muss ich eigentlich fast gar nicht sagen. Das war so heftig. Also ist echt schade, dass wir über den Podcast das Video nicht zeigen können und es noch ein paar Tage dauert. Ich meine, jeder, der sowas schon gemacht hat, der weiß eh, wovon ich rede. Aber das war so übel. Also da ist einfach wirklich der gesamte Testbereich war komplett mit Glassplittern voll, nachdem wir die Flasche aufgedreht haben. Und wir haben es nicht provoziert. Wir haben die einfach nur einmal aufgedreht und dann so, ups. Ja. Jetzt können wir sagen, ja und, dann pust halt weg. Mhm. Ja, wenn du das nicht siehst, sind wir wieder beim Thema weißer Lack. Auf dem schwarzen Lack mit gutem Licht, das wird man dann noch im Video sehen, sieht man das tadellos. Sollte zwar auch nicht gut sein, aber man würde es zumindest erkennen. Wenn ihr ein weißes Auto habt, wird das garantiert niemand erkennen. Auch noch auf dem Silber vielleicht sogar noch schlechter. So, was ist dann der Punkt? Du gehst dann hin, fängst an, ein Coating aufzutragen und reibst diese, ich sag's mal, Glassplitter über euren Lack drüber. Und nachher beim Auswischen, wenn die nicht, also das reicht ja so schon, um Gänsehaut zu kriegen, aber spätestens beim Auswischen kommt ihr in das Thema und fangt an weiter zu wischen und wischt dann eben diese Glassplitter wieder weiter über den Lack drüber. Also.
Ja, und es kann auch in die Flasche reinfallen, oder?
Ja, wobei das Risiko, ich sag mal, zumindest kleiner ist, weil die Öffnungen oben sind wie diese Apothekerflächen, bis da mal was reinfällt. Das ist, geht zumindest nicht so leicht, aber sollte man natürlich auch drauf gucken, klar. Aber das Risiko ist zumindest kleiner. Aber, wie auch das haben wir schön dokumentiert im Video, ist es so, es fällt einmal auf euren Lack, es fällt auf euren Applikator drauf.
Das wollte ich auch gerade sagen, weil je nachdem, wie man da tropft, kann es ja auch sein, dass man mal den Flaschenhals absetzt. Also genau. So oben so die letzten.
Ja, das machst du eigentlich, meiner Ansicht macht man das eher nicht. Also kann vielleicht sein, ich bin jetzt zu selten im Coating-Applikationsbereich unterwegs, aber ich habe das jetzt bewusst noch nie so wahrgenommen.
Also du meinst, dass man es abstreift quasi?
Ja, quasi, oder dass man halt da dran kommt oder wie auch immer.
Also das habe ich noch nicht gesehen, aber du kippst natürlich deine Flasche um eben was rauszuschütten, macht Sinn. Und dann kann auf deinen Coating-Applikator genauso diese Glassplitter drauffallen. So, und wer jetzt halt denkt und zuhört und sagt so, ja, also das Risiko ist ja überschaubar, was soll da runterkommen? Freut euch aufs Video. Wie gesagt, das war nicht provoziert. Es ist wirklich wie, als hätte es geschneit. Und das sind alles Splitter gewesen. Und wir haben die Splitter auf unserem Applikator gehabt. Sie sind auf unser Auswischtuch gefallen. Also das haben wir schon provoziert, weil es lag zufälligerweise dann genau alles da. Aber das kann in der Praxis genauso sein. Ja, da liegt eben dein Equipment da, du drehst die Flasche auf, vielleicht weil neben deine Auswischtücher liegen und dann rieselt das Zeug in dein Auswischtuch rein. So, und dann gehst du mit deinem Auswischtuch mit diesen Splittern drin an den Lack und wischst das Coating auf. Mehr muss ich gar nicht dazu sagen. So.
Okay, wie verhindern wir das Ganze? Wir wischen einfach den Flaschenhals ab nach der Benutzung.
Ist so. Das ist die ganze Magie. Da könnt ihr auch gerne nachher euer Tuch nehmen, was entsorgt wird nachher. Da hat es noch einen letzten Verwendungszweck.
Und wahrscheinlich auch im Deckel mal, oder? Falls ich zwischendurch mal den Deckel wieder draufgeschraubt habe.
Ja, ist zumindest auch eine Empfehlung, je nach Coating, dass man den Deckel wieder draufschraubt. Ich weiß, das ist super nervig. Aber es kann, wenn es Coatings sind, die sehr schnell aushärten, auch da sinnvoll sein. Sonst ist vielleicht schon in 3 Wochen die Flasche auskristallisiert. Aber ja, hast du vollkommen recht. Also da auch mal das Tuch reinstecken und wirklich wie wenn ihr ein Glas von innen trocknet. Ich mache das zumindest so. Ich stopfe da einfach irgendwie ein Trockentuch ins Glas rein und zwirbel das dann durchs Glas durch. Das würde ich da auch machen. Und dann, wie gesagt, einmal gründlich den Deckel oben rundherum abwischen. Oben auch den Ausgießpunkt eben nochmal oben die Fläche abwischen. Und dann sollte sich das Problem eigentlich erledigen. Ich kann natürlich trotzdem jedem nur raten, wenn ihr ein bereits benutztes Coating verwendet, macht euch trotzdem die Mühe, checkt vorher den Flaschenhals, dreht sie einmal auf, hört drauf, ob das wirklich knirscht und ihr hört das garantiert, wenn es erheblich ist. Guckt, ob irgendwas runterrieselt. Wenn das so sein sollte, versucht es vorher explizit alles sauber zu machen, sonst holt ihr euch echt ein Riesenproblem ins Haus. Ich greife schon mal vor, wir haben das ja natürlich auch gemacht, ne? Wir haben es ja dann auf den Lack fallen lassen und haben es auch auf unseren Applikator fallen lassen, dummerweise, es ist halt nur mal passiert, und haben damit dann gearbeitet. Also, ich muss zugeben, ich habe es schlimmer befürchtet. Also ich dachte, das wird eine Katastrophe. Es wurde nur schlecht. Also im Sinne von, teilweise hast du gar nichts von gemerkt, wo ich dachte so, hä, wie kann das sein? Aber wir hatten auf einer perfekt polierten Fläche, hatten wir immer wieder einzelne heftige Kratzer drin, die wirklich so isolierte Einzelkratzer waren, die waren vorher nicht da. Und die können nur dadurch gekommen sein. Es war, wie gesagt, weniger als erwartet, kurioserweise, aber die haben ja gereicht. Das ist ein Bereich von 15 mal 15 Zentimetern gewesen oder sowas. Ja,
vor allem ist es ein frisch polierter Lack. Also.
Genau. Ja, und das, ne, ich meine, wie gesagt, ein eigenes Auto, okay, da ärgert sich vielleicht einfach. In der Aufbereitung würde das bedeuten, wir müssen auch dieses Bauteil nochmal neu machen.
Ja, es ist halt einfach nicht notwendig, weil ich meine, nach der Anwendung einfach mal über den Flaschenhals drüber zu wischen, ist ja eine ganz einfache Nummer. Man muss einfach nur dran denken und dann hat man das Risiko zumindest stark minimiert.
Genau. Ein guter Tipp kam noch an der Stelle. Ich hatte, wie schon erwähnt, ein bisschen Input hier von Benedikt Stelzner und vom Felix. Ein sehr, sehr guter Punkt dazu war, das hatte ich ehrlich gesagt selbst überhaupt nicht auf dem Schirm, ist aber plausibel. Wenn ihr das Problem habt, dass der Flaschenhals möglicherweise so stark auskristallisiert, kann es auch sein, dass die Luftdichtigkeit der Flasche nicht mehr gewährleistet ist.
Ja klar, macht Sinn.
Na, und dementsprechend ist es so, dass die Flasche weiter Luft zieht und dann habt ihr das Problem, dass eben unter Umständen euer Coating-Rest, umso weniger in der Flasche, umso schneller geht es, in der Flasche wirklich aushärtet und unbrauchbar wird. Also das war auch nochmal ein ganz guter Input dazu. Ja, also das wären so die Themen. Flaschenhals nach der Anwendung reinigen und dann sollte dieses Problem idealerweise erledigt sein. Jetzt kommt noch kleiner Bonusfakt dazu. Es ist nicht ausgeschlossen, dass in der Produktion der Hersteller sowas passiert. Also das heißt,
die nicht richtig abwischen sozusagen.
Ja, oder das halt, also ich weiß gar nicht, wie das, ich habe das noch nie gesehen. Also
dürfte bei der Abfüllung gar nichts an den Flaschenhals kommen.
Ja, dürfte. Fakt ist aber auch, wir haben das schon erlebt, dass wir nagelneue Coatingflaschen haben, du drehst die auf und denkst so, huch. Ja, oder dass halt Probleme passieren beim Transport oder sowas, dass da irgendwas rausdrückt, weil die Flasche an sich irgendwie einen Fehler hat, keine Ahnung. Und du drehst eine nagelneue Coatingflasche auf. Also zumindest zur Sicherheit, achtet da drauf, guckt es euch einfach mal einmal vorher an. Das ist eigentlich das Einzige, worauf ich noch hinaus will. Das ist nicht 100% gewährleistet, dass es ab Werk nicht doch auch mal passieren könnte.
Okay. Jetzt waren wir am Ende vom Coating sozusagen. Unser nächster Punkt springt aber wieder auf die Vorbehandlung vom Lack.
Genau, richtig. Auch das sehe ich als absolut wichtig an. Haben wir jetzt in unserem Test nicht darstellen können, weil das würde einen Langzeittest erfordern und dementsprechend können wir da nicht so viel nicht so viel beisteuern jetzt für das Thema akut, aber die Entfettung. Die Entfettung des Lackes vor der Anwendung des Coatings ist in meinen Augen auch ein großer Fehler. Also nicht die Entfettung, sondern es nicht zu tun. Den Lack nicht entfetten. Da steht es auch, keine Entfettung der Oberfläche. Da bin ich ganz ehrlich, da würde ich wahrscheinlich auch mit dem einen oder anderen eben schon genannten Kollegen ein wenig kollidieren. Ich bin da ein wenig, wie soll ich das Wort richtig finden? Ich bin da ein bisschen rustikaler unterwegs. Also ich kann sagen, wie es ist. Da machen wir auch keinen Hehl draus. Wir benutzen bei uns in der Aufbereitung in aller Regel den CarPro Eraser. Tatsächlich maßgeblich aus zwei Gründen. Einmal, weil ich finde, dass jeder alkoholbasierte Entfetter so furchtbar nach Krankenhaus riecht. Also Marcel kommt damit überhaupt nicht klar. Ich würde notfalls damit leben können. Aber wenn du es jeden Tag machen musst, kotzt sich das irgendwann an. Weil es alles nichts schlimmer als eine Assoziation mit einem Krankenhaus oder einer Arztpraxis. Jedenfalls riecht es ja irgendwie immer so nach Desinfektionsmitteln und sowas. Also der Eraser duftet halt sensationell von CarPro. Das ist einfach für uns der Traum in Fette einfach. Und er ist so, dass wir finden, dass der die wenigsten Gefahren birgt, dass es irgendwelche Schmier-, Schlierenbildung, wie auch immer gibt. Weil auch das kann passieren, dass je nach Fette euch dann irgendwelche Spuren in den Lack reinkommen. Dementsprechend favorisieren wir den absolut. Jetzt gibt es die große Diskussion und wie gesagt, da bin ich nicht immer ganz einer Meinung mit meinen Kollegen. Es gibt die große Diskussion seit Jahr und Tag über die Wahl des vermeintlich richtigen Entfetters. So, wie gesagt, ich bin da nicht konform damit. Es gibt nochmal deutlich stärkere Entfetter, muss man ganz klar sagen. Ich bin da auch nicht vom Fach. Der Kollege Benedikt, der würde da bestimmt jetzt mehr drüber erzählen können, weil er hat nämlich so einen in seinem Programm bei der Marke Reflected. Ich weiß auch, dass viele den benutzen. Der ist wirklich vielleicht der stärkste Entfetter im Markt. Fragezeichen. Mutmaßlich wird so sein. Und wie gesagt, ich bin da nicht vom Fach. Ich glaube, da werden auch andere Inhaltsstoffe verwendet für diese Art des Entfettens. Dementsprechend ist der einfach nochmal auch anders eingestellt. Und er hat das auch schon nicht nur einmal, sondern häufiger schon auf seinen eigenen Videos demonstriert, dass dort eben auch Sachen aus einer vorhergehenden Politur rausgezogen werden können, die vermeintlich, also andersrum, die polierte Fläche sah vermeintlich perfekt aus und mit dem extrem starken Fetter sah sie danach nicht mehr ganz so perfekt aus.
Ich will ja, das, toll.
Ja.
Du poliert und dann sieht es Mist aus.
Da geht es aber nicht darum, dass der in Fetterspuren reinmacht, sondern dass der was rausnimmt, was die Politur abgedeckt hat.
Ja, ja,
so, okay. Darum geht es ja. Also wir wollen quasi als Hintergrund für alle, die komplett neu einsteigen, das Thema mit dem Entfettungsvorgang, wollen wir quasi eine wirklich absolut makellose, rückstandsfreie Oberfläche erschaffen, damit das Coating, was eine direkte Bindung zu der Oberfläche benötigt, um zu funktionieren, eben keine negativen Einflüsse hat. So, wenn ihr jetzt vorher zum Beispiel mit nackten Fingern über euren Lack drüber wischt und sagt, oh, geil glatt geworden nach der Politur, dann habt ihr überall Fettflecken drauf, selbst wenn ihr sie nicht seht. Und wenn dort ein Coating draufkommt, kann es eben sein, dass das Coating eben auf diesen Flächen nicht gut hält. So, das ist eigentlich das Hauptrisiko. Genauso, wenn ihr eine silikonbasierte Politur vorher verwendet, auch da kann es sein, dass das Coating nicht gut drauf hält und so weiter und so fort. Das ist eigentlich das Hauptthema, warum wir überhaupt entfetten. So, das ist auch essentiell. Ob ich jetzt diesen ultra starken Entfetter brauche, wie gesagt, ich bin nicht 100% in diesem Team, sage ich ganz ehrlich, auch wenn ich das komplett verstehe und auch nicht nur einmal gesehen habe, gerade auf diesen besagten Videos. Aber ich persönlich denke mir halt immer noch, wenn ich so einen ultra starken Entfetter brauche, um wirklich dann mögliche, sagen wir mal, Polieröle, was auch immer, von der Oberfläche runterzukriegen, die vorher normalen Fetter nicht wegbekommen haben, dann in Gottes Namen, da soll es so sein. Wie gesagt, ich habe da vielleicht eine komplett andere Einstellung dazu und das ist überhaupt nicht böse gemeint, wirklich nicht falsch verstehen. Also ich kann das nur unterstützen. Jemand, der sagt, ich möchte das reinste Bild haben, dann schaut euch wirklich mal den Entfetter vom Benedikt an. Ich glaube, es gibt noch einen zweiten im Markt, ich meine von Labo Cosmetica, der, glaube ich, in die Richtung geht. Bin ich aber jetzt nicht im Thema.
Aber ist das dann so wie 100% IPA? Oder?
Nee. Wie gesagt, da müsste ich jetzt mein bescheidenes Chemiewissen noch mehr strapazieren. Der Bene, der wüsste das sofort, wie das heißt, was da drin ist. Aber ich kann gerade das Fachwort nicht sagen. Aber da ist irgendein spezieller Stoff drin, der eben hier an der Stelle viel aggressiver und viel mehr an den Lack beißt und eben dann noch Rückstände runternimmt, die andere eben nicht schaffen. Wie gesagt, das kann jetzt jeder für sich selbst entscheiden. Aber um das Thema jetzt nicht weiter auszubreiten, ne, ich meine, wir kennen uns ja da gut genug und er kennt auch meine Meinung dazu, dass ich da nicht so ganz in diesem Team unterwegs bin. Aber einfach aus den Gründen, weil ich halt sage, wenn es so geil aussieht und ich solche Aufwendungen machen muss, um es in Anführungszeichen wieder realistischer zu machen, dann konserviere ich lieber diese Fläche, die vielleicht nicht ganz, 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 ganz perfekt war. Meine persönliche Meinung, völlig legitim, dass man das komplett anders sieht und sagt, ich möchte meinem Kunden wirklich das absolut reale Endergebnis präsentieren und dann muss es so perfekt sein, dass es mit diesen sehr strammen Fettern eben auch perfekt aussieht. Bin ich komplett konform.
Das heißt, es könnte aber mit diesem strammen Fetter eventuell länger halten. Wobei es halt die Frage, wenn es hält, oder?
Das glaube ich nicht. Das kam mir auch unzählige Male schon gegenbewiesen. Also vielleicht geht es nach hinten raus noch länger. Aber
kann ich mir auch nicht vorstellen. Weil, also ich meine, entweder es ist entfettet oder es ist nicht entfettet, oder?
Ja, also ich denk, da würde ich jetzt persönlich, vielleicht sehen die das anders, die Kollegen, aber ich würde dort keinen Punkt setzen. Für einen Fetter geht es für mich dann echt an der Stelle in der Wahl nur noch darum, ob ich einen habe, der mir ein klareres Lackbild zeigt. Weil, also Fakt ist, mit unserer Variante, die wir machen, Capri Razor als Beispiel oder auch mal mit dem Sonax Prepare, mit dem wir auch immer wieder mal arbeiten, ist es so, dass wir bei unseren Coatings, bleiben wir beim Zenit Graphen zum Beispiel, Standzeiten von 1,5 Jahren erzielt haben. Der Hersteller sagt 1-2 als Haltbarkeitsrichtung, Richtwert. So, wir sind mit 1,5 mittendrin.
Ja, vor allem 1,5 wirklich top. Also
genau.
Die Standzeiten gehen wahrscheinlich auch noch viel länger, aber dann merkt man halt so langsam an Abschwächen.
Richtig. So, weißt du, und das ist der Punkt, wo ich mich dann nicht mehr drüber frage oder mir keine Frage mehr stelle, ob ich mit einem anderen Fetter dann noch ein längeres Ergebnis erziele, was vielleicht auch gar nicht geht. Ich glaube aber nicht, dass es darum geht. Also zumindest könnte ich aus unserer Warte sagen, ich glaube nicht, dass es dadurch noch besser wird.
Okay, so. Aber wichtig ist auf jeden Fall entfetten. Man wird wahrscheinlich, wenn man das vergessen hat, das nicht direkt merken?
Das merkst du gar nicht. Nicht sofort. Und es ist auch so, dass das Coating definitiv lange halten wird, auch ohne Entfetten. Bin ich mir ganz sicher. Wie gesagt, das konnten wir jetzt für unser Video hier und auch für unseren Podcast hier. Ich muss mir
gerade mal kurz was zu trinken anschauen.
Wollte gerade sagen, ich hatte zwar keine Kopfhörer auf, aber
ja, ohne Trinken geht nicht.
Sprudelt ein bisschen.
Ja.
Hast du keins mit Medium?
Doch, aber ich hatte mehr Lust auf Sprudel.
Unsere Zuschauer jetzt auch. Ja, also wie auch immer, ich kann nur eine Sache noch ergänzend noch dazu sagen, oder das, was ja deine Frage war. Ich glaube, man wird es nur über die lange Distanz merken.
Ja, und ich glaube, Entschuldigung, dass ich reingrätsche, ich glaube auch, dass es mit Sicherheit viele Stellen auf dem Lack gibt, wo es trotzdem sehr gut hält, aber es sind wahrscheinlich auch Stellen dazwischen, wo man doch mal mit dem Finger drauf gedatscht hat oder wie auch immer.
Ja.
Wo dann der Entfetter halt noch mehr leisten kann als bei den restlichen.
Ja, wahrscheinlich wird das so sein. Also wie gesagt, das ist ein bisschen Philosophie-Thema. Es gab mal einen Test von uns, den wir mal vor Jahren gemacht haben. Auch da bin ich nicht ganz konform gegangen mit Leuten, die es anders sehen. Aber es gibt ja von Carpro ein Produkt, das nennt sich Essence. So, das Carpro Essence ist ja so dieses allerwertesten Retter-Thema, wenn ich einen Lack habe, der am Ende sich nicht entfetten lässt, weil es Entfetten allein auf diesem empfindlichen Lack extreme Spuren hinterlässt. Haben wir auch schon alles gehabt. Kennen bestimmt viele Aufbereiter, die uns hier zuhören, auch. So, und da gibt es den Notnagel von Carpro, dass die sagen, nimm das Carpro Essence als Finish-Politur und danach musst du nicht mehr entfetten, bevor du das Coating aufträgst. So, das ist quasi so dieses der Notanker. Ein, zwei Mal im Jahr brauchen wir auch den. Meiste Zeit kommen wir ohne damit klar. Ich würde es auch, wie jetzt gleich drauf hinausläuft, nicht pauschal empfehlen. Ich weiß, dass es Leute gibt, die immer Essence zum Schluss machen. Ich würde es nicht empfehlen, weil wir haben es getestet. Wir haben vor Jahren einen Coating-Vergleich gemacht, alles mit dem Capro-Universum, um auch in der Herstellerlinie zu bleiben. Haben eine Hälfte, haben eine Motorhaube getrittelt, oder unser Testtür war es so, die Testtür getrittelt, alle gleich poliert mit der gleichen Politur, haben ein Drittel mit IPA entfettet, haben ein Drittel mit Essence gemacht und haben das letzte Drittel, nee, sowas, es waren nur die zwei. Eins mit IPA, eins mit Essence, sowas, genau.
Den nicht noch irgendwas mit Amigo gemacht?
Ah ja, stimmt, genau. Wir hatten noch, ja, das wollte ich eigentlich auch noch, das macht es noch komplizierter, und haben einfällt prima Amigo mit einer garantiert nicht empfehlenswerten Vorbehandlung vor einem Coating gemacht.
Weil und, Füllstoffe mit drin
sind. Genau, weil oder? Füllstoffe mit drin sind und das nicht zu knapp. So, und haben dann alle drei Flächen identisch mit dem C-Quartz-UK versiegelt. Und genau wie du es gerade schon vermutet hast, du merkst überhaupt nichts davon. In den ersten Waschtests alle identische Performance, teilweise sogar, kurioserweise, bessere Performance auf der Prima Amigo-Fläche, wobei das eigentlich darauf keinen Einfluss haben dürfte. Aber egal wie, die Performance war überall top. Und die war auch über Monate top. So, die Spreu vom Weizen trennte sich gegen 3/4 Jahr ungefähr. Das Capro ist ja so plus minus ein Jahr angelegt. Nach einem Dreivierteljahr haben wir gemerkt, dass das Carpro Essence Feld das erste Feld war, was nachgelassen hat. Das war nicht kacke, aber es war ein Abfallen gegenüber dem richtig entfetteten Feld und sogar dem Prima Amigo Feld. Das heißt, das Essence war definitiv eine Minderung in der Haltbarkeit im Vergleich zu den anderen Feldern. Da wir die immer 24/7 draußen liegen haben, die gleiche Belastung bekommt, gleich gewaschen wird, kann ich ausschließen, dass das einen anderen Grund haben kann als das Essence. So, wie gesagt, das war immer noch ein Top-Niveau. Wir haben trotzdem dreiviertel Jahr lang ein gutes Coating auf dem Lack gehabt. So, das ist aber das, was du meintest, das wird keinem auffallen. So, wenn ich das jetzt nur mit IPA mache, nur mit Eraser, was auch immer, das wirst du in den ersten Monaten garantiert nicht merken.
Klar, und so. Du weißt halt auch nicht, wie es wäre, wenn, das ist ja immer so die Sache, weil du machst jetzt nicht halb-halb, sondern also genau. Man weiß ja nie, wie wäre es anders gewesen.
Das ist das schwierig. Große Problem. Und darum sehe ich es halt, das ist vielleicht so eine düstere Legende vielleicht auch ein Stück weit, weil du siehst ja bei dem Prima Amigo Test hat es trotzdem gehalten, obwohl das kein Mensch in reinem Gewissen empfehlen würde. Aber am Ende des Tages ist das so ein Thema, wo ich sagen würde, lieber entfetten als nicht zu entfetten.
Ja.
So, und dementsprechend, ja, macht's mit welchem Fett auch immer, ob ihr dann ultra starken nehmt oder ob ihr eben mit einem klassischen Eraser arbeitet oder einem klassischen IPA arbeitet. Am Ende des Tages entfetten ist für mich erstmal essentiell und sollte wirklich gemacht werden.
Okay. Der nächste Punkt ist das Coating nicht aushärten lassen und quasi zu früh benutzen, nenne ich es mal, egal ob Regen, ob andere Produkte oder sonstiges.
Genau, also auch das ist ein ganz schwieriges Thema. Da habe ich auch einen schönen Input nochmal bekommen, auch von Kollegen, nämlich zu früh Topping-Produkte benutzen. Auch das ist ein Thema, was uns in der Aufbereitung oder beziehungsweise in der Endkundenberatung sehr häufig begegnet.
Also was heißt Topping-Produkte? Irgendein Sprühwachs drüber machen oder auch sogar Auto waschen?
Ja, nein. Also Auto waschen ist so, dass man in der Regel ein gecoatetes Auto nach dem Coating eine Woche lang nicht waschen sollte. Nass werden darf es nach in der Regel 24 Stunden bei den allermeisten Coatings. Aber auch das ist genau der Punkt. Ne? Coating nicht aushärten lassen heißt, 24 Stunden muss eins aushärten. Bei uns in der Aufbereitung ist es so, wenn du dein Auto bei uns aufbereiten lassen würdest, Marcel macht den letzten Punkt des Coatings drauf, das letzte Bauteil, dann heißt es plus 24 Stunden und dann kann der Kunde das Auto übernehmen bei uns. Nicht früher. Einfach aus dem Risiko heraus, dass ein Coating, solange die Aushärtephase noch nicht abgeschlossen ist, eben besonders anfällig ist für, ich sag mal, Umweltverschmutzung im speziellen flüssiger Art. Natürlich primär geht es um Regen, ne, ganz klar. Natürlich auch andere Ausscheidungen, die manche Getiere vom Himmel schmeißen. Auch da gilt das Thema, aber primär geht es natürlich um Regen, Wasser. Und das sollte man wirklich einhalten, weil die Wasserfleckengefahr extrem hoch ist.
Das heißt, wenn das Coating noch nicht richtig ausgehärtet ist und ich fahre durch den Regen, kann es passieren, dass ich Wasserflecken habe, die nicht einfach so weggehen.
Absolut richtig, genau.
Die härten quasi in dem Coating mit ein.
So ist es, ganz genau.
Laienhaft gesprochen.
Ganz genau, so würde ich das, absolut richtig, so würde ich das ausdrücken. Das heißt, das Coating härtet dann weiter aus, ihr habt Wasserflecken drauf, die ihr vielleicht durch den Regen und Schmutz dann eben auch nicht direkt wegmacht. So, dann trocknet es an, am besten noch im Sommer mit schöner Sonne und so weiter. So, und dann habt ihr genau den Salat, dass ihr dann nachher da steht und sagt, so, jetzt wird's Auto gewaschen, du guckst es nachher an, sagst so, oh scheiße, das war irgendwie nix. Natürlich ist es beim klassischen Regen ein geringeres Risiko, weil in der Regel ist das kein hartes Wasser, also kein kalkhaltiges Wasser, aber auch da kann es halt passieren, dass euch dann auch Staubpartikel mit dabei sind, die dann eben antrocknen auf der Oberfläche. Wie auch immer, wir haben es für unser Video simuliert. Puh. Auch da wird dir schlecht, wenn du das siehst. Also wir haben es wirklich nur mit einem Sprühtest gemacht, haben es wirklich eingesprüht, trocknen lassen. Wir hatten, ich glaube, 18 Grad Außentemperatur, haben aber tatsächlich eine Sonneneinstrahlung gehabt, die auf über 60 Grad plus minus den Lack erwärmt hat. Wir haben danach mit mehreren Möglichkeiten versucht, diese Wasserflecken zu entfernen, vom klassischen Detailer angefangen bis hin zu einem Waterspot Remover, einmal mit dem Carpro Spotless, was ein sehr saurer Reiniger ist, plus danach sogar nochmal das Kochchemie FSE probiert. Alle Varianten sind gescheitert. Also es ist so, dass die Kalkentferner durchaus mehr runtergeholt haben, der FSE am meisten, spannenderweise, wobei der, glaube ich, sogar noch saurer eingestellt ist als der Carpro. Aber auch der war nicht in der Lage, die rückstandslos runterzumachen. Das heißt, diese Fläche war unwiderruflich beschädigt und optisch versaut. So,
also die Coating-Schicht sozusagen.
Die Coating-Schicht, die eben nass wurde, direkt nach dem Auftrag, also wir haben es eine Stunde vorher, eine halbe Stunde vorher drauf gemacht, danach den Wassertest gemacht, also es war nicht mal annähernd eine Aushärtezeit vorhanden und haben dann eben das Coating nass gemacht und haben es trocknen lassen. Jo, das ist wirklich ein Riesenproblem. Jetzt muss man wieder differenzieren und den Gegentest habe ich jetzt in der Form nicht gemacht. Problem ist, ein Coating ist trotzdem anfällig für Wasserflecken. Das ist halt eh und je ein großes Thema. Es gibt welche, die sind weniger anfällig, also auch nach der Aushärtezeit, darum geht's. Aber es gibt eigentlich meiner Ansicht nach keins, was nicht anfällig ist. So, das heißt, es kann trotzdem passieren, dass euch das trotzdem eintrocknet und ihr trotzdem Wasserflecken in dem Coating habt, die nachher schwer bis gar nicht mehr weggehen. So, aber das, was wir da gezeigt haben, boah, also da hast du keinen Bock mehr. Wenn du das hast, dann weißt du, was los ist. Also dementsprechend kann das nur der Punkt sein, größter Fehler, nicht aushärten lassen und dann raus in den Regen fahren. Und da kommen die Hobbyisten wieder zum Tragen, die sagen, hey, ich muss es draußen machen, ich habe keinen Unterstellplatz, kann vielleicht mal über Nacht in der Garage, naja, selbst das klappt vielleicht nicht, aber ich kann mir ein Zelt hinstellen, aber dann muss es wieder raus. Wenn das so sein sollte und Regen droht, tut euch einen anderen Tag. Das ist einfach ein Fehler. Ansonsten kein Problem.
Okay, also das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt.
Ja, absolut. Und jetzt kommt das Zweite, was die Kollegen mir noch gesagt haben. Ich glaube, der Bene hat das mir zugeworfen. Er sagte nur, zu früh Topping-Produkte benutzen. Topping-Produkte heißt, und die Frage kommt immer wieder, kann ich Produkt A, B, C auf das Coating drauf machen? Sei es Sonax Ceramic Spray Versiegelung, Capro, wie heißt es, was beim Coating dabei ist?
Reload?
Ja, Reload, dankeschön. Das Capro Reload zum Beispiel. Oder ein Detailer. Oder. Alles Produkte, die vielleicht schon irgendwelche Versiegelungsbestandteile haben. So, und auch das ist genau das gleiche Thema. Die können, weil die in der Regel auch, gerade die echten Versiegelungen, lösemittelbasierend sind oder zumindest Bestandteile haben, können während das Coating noch aushärtet, diesem Coating eben noch Schaden zufügen und vielleicht dann sogar die Oberflächenbeschaffenheit sogar negativ verändern und dann nach der Aushärtezeit nicht mehr rückgängig machen. Also das heißt, ihr verschlechtert euer Coating dadurch. Wir haben das immer wieder, ne, dass Leute sagen, ja, wenn ich drauf gemacht habe, soll ich danach nochmal eine Runde mit drüber und denkst so, warum? Wer hat euch das gesagt?
Ja, das habe ich mir jetzt auch gedacht, warum?
Ja, genau. Standardantwort von uns, warum sollst du das tun? Ja, und auch viele sagen so, wenn ich jetzt das erste Mal gewaschen habe, kann ich dann direkt schon dit machen. Und ich muss wieder sagen, warum? Du hast dir gerade so ein geiles Coating drauf gemacht, was im besten Fall ein Jahr lang oder mehr in der Mega-Performance raushaut. Warum sollst du nach der ersten Wäsche schon anfangen, mit einer Sprühversiegelung über den Lack zu gehen?
Gut, aber wenn man da trotzdem Bock drauf hat, sollte man 24 Stunden warten, bis man das tut, mindestens.
Ich würde mindestens mal bis zur nächsten Wäsche warten. Einfach aus
Weil es hat ja einen Grund, warum man sagt, dass erst nach einer Woche gewaschen werden soll.
Genau.
Somit schadet es nicht, auch mit solchen Produkten
ist zu richtig, warten. Ist richtig. Bei der Empfehlung, nicht zu waschen, geht es darum, dass die mechanische Belastung der Oberfläche nicht sein soll.
Ja, okay, aber das hast du bei einer Sprühversiegelung noch auch,
oder? Ja, klar. Vollkommen richtig. Ja. Wischst du mit dem Tuch drauf rum und so weiter, hast absolut recht. Ne? Aber es sollte halt so sein, die Aushärtezeit A ist das eine Thema, dass es unausgehärtet drauf regnet. Das heißt, Wasser trocknet. Wenn ich mein Auto waschen würde, sollte ich ja bestenfalls auch den Lack trocknen danach. Habe aber dann eine mechanische Reibung durch Waschhandschuh, Schwamm, Tücher, tralala. Und das sollte halt auch eine Woche lang plus minus vermieden werden. Danach könnt ihr ruhig mit irgendwas drüber gehen. Ich persönlich würde es nicht machen. Problem ist da kommen wieder die ganzen Aufbereitungsscharlatane wieder zum Vorschein. Haben wir letztes Jahr wieder einen Kunden gehabt, der sich gemeldet hat bei uns her. Der wollte bei uns ein paar Pflegemittel kaufen. Kommt gerade von der Aufbereitung. Dann habe ich gequatscht mit ihm, habe gesagt, was hast du denn drauf gemacht? Ich sage jetzt die Marke nicht. Braucht noch ein Waschmittel, dies, das, Ananas. So, und dann sagt er so, ja, ansonsten die Sprühversiegelung habe ich auf jeden Fall. Ich so, was denn für eine Sprühversiegelung? Er sagte, ja, hat mir der Aufbereiter mitgegeben, weil er hat gesagt, da gibt es jetzt 2 Jahre Garantie drauf und dazu gibt es noch das und das Spray, Marke XY, renommierter Coating-Hersteller leider, und das soll ich nach jeder Wäsche einfach drauf machen, zum Auffrischen.
Ja, hält's Coating länger.
Also sag mal, merkst du selbst, oder? Ne? War dann auch klar, aber weißt du, da kommt sowas halt auch her, dass Leute sagen, kann ich das und das drauf machen? Klar, kannst du alles drauf machen. Ich persönlich kann nur sagen, wenn für euch optisch das Coating in der Beschaffenheit nachgelassen hat, im Sinne von das Abperlverhalten wird schlechter, gerade der untere Türbereich, der Schmutzbereich, selbstverständlich absolut okay. Macht doch was nach. Ich will ja, dass ich eine gute Standzeit habe. Aber ohne Not heraus, mit einem Risiko, was natürlich überschaubar ist und ich auch nicht manifestieren kann, aber mit dem Restrisiko, dass euch das Coating dann doch irgendeinen Schaden nimmt oder sich die Oberfläche verändert, was auch immer, warum auf ein geil funktionierendes, perlendes, ablaufendes Coating irgendwelche Sprühversiegelung draufjagen? Hä? Warum? Ja,
außer man hat halt Spaß dran. Dann bitte.
Ja. Genau.
Okay. Geht noch weiter.
Geht noch weiter. Ja, nächster Punkt wäre die Thematik, was auch ein Fehler ist in meinen Augen, ein Coating pauschal mit sehr starken Reinigern zu belasten. Also in den letzten Jahren also ist
ja sprich bei jeder Wäsche Allzweckreiniger benutzen sozusagen.
Ja, zum Beispiel oder eben auch saure Reiniger. Das ist in meinen Augen die größere Gefahr, wobei ja, kann man jetzt wahrscheinlich wieder diskutieren. Also es geht einfach darum, in den letzten Jahren hat sich ja die sogenannte 3-pH-Waschmethode, wer die nicht kennt, unseren Blogbeitrag einfach mal lesen dazu. Also quasi ganz kurz gefasst, sauer und alkalisch ein Auto vorreinigen im Zuge der Wäsche, um eben organische oder auch mineralische Verschmutzung von der Oberfläche zu lösen. Das hat sich in den letzten Jahren recht stark etabliert. Geht einfach darum, wenn euer Coating nachlässt durch eben Ablagerung von was auch immer, ne, Natur, Umwelt, tralala, kann man durch spezielle Reinigungszusätze oder Reinigungsvorgänge eben das Coating sogenannt frei waschen. Das ist so ein etablierter Begriff, was durchaus auch stimmt. Also es ist so, dass man wirklich, wenn man relevant starke Verschmutzung drauf hat, die durch eine reguläre Wäsche nur spärlich weggehen, dass man dadurch eben ein Coating wieder reanimieren kann, was vermeintlich tot war. Also das muss man ganz klar sagen, das funktioniert und ist auch wirklich eine vollkommen legitime und auch empfehlenswerte Art und Weise ranzugehen. Aber hat leider die Schattenseite, dass es mittlerweile über Gebühr so gemacht wird. Also das heißt, wir haben wirklich immer wieder die Erlebnisse, dass Leute sagen, ich mache das jedes Mal. Da kommt erstmal ein saurer Reiniger oder erst ein alkalischer Reiniger, dann hole ich noch das raus und das raus. Und ich denke jetzt mal so, hat das dein Coating gebraucht? Warum? Nee, aber das mache ich immer so. Ist natürlich erstmal legitim und ein Coating ist so bärenstark im besten Fall, dass das das ganz gut wegsteckt. Aber, da habe ich auch schon mit 2 Coating-Herstellern drüber geredet, viele schreiben das übrigens ihre Datenblätter mit rein, wo eine pH-Resistenz drin steht. Ich habe es vergessen rauszusuchen. Ich meine, mit Capro mich daran zu erinnern, dass die Plus-Minus sagen, pH-Wert 12, also alkalisch beständig, bis, was weiß ich, minus, keine Ahnung, 3 oder sowas, weiß ich jetzt nicht. Also sauer und alkalisch angegeben. So, jetzt implizieren aber viele Leute daraus, bis dahin kann ich tun und lassen, was ich will. So, wie gesagt, ich habe mit 2 Coating-Herstellern drüber gesprochen und die sagen wirklich klipp und klar, das heißt nicht, dass du, wenn der Capro sagt, bis plus pH 12 geht, dass du bis plus 11,9 gehen kannst und das Coating sagt, mach ruhig weiter, es ist mir alles egal.
Es geht halt nur bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich oder ja, also, bis zu einer gewissen Häufigkeit.
Ja, also es gibt ja so ein Sprichwort, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Ja, so kann man ein gutes Beispiel nehmen, ne? Wenn du irgendwie, wie sich irgendwelche Meeresfelsen gebildet haben, weil jeden Tag die Meeresbrandung drankommt, trägt sich immer ein Gestein ab, bis irgendwann sich ein komischer Stein halt gebildet hat oder sogar eine Höhle oder sowas, jetzt mal sinngemäß. So, und wenn es da so ist, ich habe eine Schicht, die wird jede Woche stark alkalisch, stark sauer belastet, sagt die jede Woche so, aua, aber schreit halt nicht, ich bin tot. So, und jedes Mal, wenn sie aua schreit, sinnbildlich, lässt das Coating ein Stück weit nach. Und wenn du halt das über Gebühr und vielleicht sogar jede Woche machst, dann wird halt aus einem aua irgendwann ein Tilt und ich bin hin. So, das war die Aussage der Coating-Hersteller. Ich habe auch das noch nicht explizit ausgelitert, wie oft und wie viel und so.
Aber es klingt logisch zumindest.
Es klingt logisch und die Hersteller haben gesagt, ja, natürlich. Damals war der Ursprungsaufhänger das Capro TAX, ja, der Teerentferner. Da ging es wirklich drum, weil der auch sehr, sehr alkalisch ist. Und da habe ich dann explizit gesagt, kann ich denn den TAX verwenden auf dem Coating? Und da kam die Antwort, selbstverständlich, kannst du. Aber nur, wenn es notwendig ist. Weil die Aussage war halt, auch da, auch wenn der pH-Grenzwert nicht erreicht wird, wenn du mit dem Geschoss regelmäßig hier an den Lack dran gehst, dann wird früher oder später dein Coating sterben. So, das sind die Aussagen der Hersteller. Darauf muss ich mich jetzt erstmal berufen. Rein von der Anwendungsthematik macht da auch alles andere für mich keinen Sinn. Also ich weiß, der Marcel macht zum Beispiel bei jeder Autowäsche eine Runde Allzweckreiniger drauf mit dem Sonax Multistar mit einer 1:10er Mischung, schäumt das Ding kurz ein, dampft das dann ab, fertig, ist natürlich auch ein Weg, kann man machen. Wie viel das jetzt jedes Mal schadet, kann keiner bemessen. Aber ich kann immer nur darauf hinweisen, gerade die saure Reinigung, die echt teilweise heftig sein kann, ich würde es halt wirklich nur vielleicht zu einer Unterhaltswäsche mal machen im Jahr, wenn man sagt, hey, Frühjahr, Winter, wie auch immer, Und genauso mit den alkalischen Reinigern, gerade in der Saison, wo viel Mist in der Luft rumfliegt, Blütenstaub und Insekten und sowas, da lohnt sich das dann auch auf jeden Fall mal. Oder bei Autos, die lange stehen und lange einstauben, habe ich auch noch einen Punkt gleich. Da kann ich schon sagen, kann man das mal machen, immer wieder mal. Aber ich persönlich würde es jetzt nicht dauerhaft bei einem normalen, gut gepflegten Auto in die regelmäßige Pflege mit einbauen. Einfach aus Gründen, das, was die Hersteller mir da auch gesagt haben.
Okay. Der nächste Punkt ist genau das Gegenteil wahrscheinlich.
Ah ja, ist der nächste schon, wo ich drauf hinaus wollte
gerade? Genau.
Ja, aus Schaden wird man klug und so. Ne? Dabei geht es darum, wenn man ein Coating auf dem Fahrzeug fährt, ist für mich der größte Fehler zu sagen, dann brauche ich ja nichts mehr machen. Ich weiß, diese.
Also nicht waschen sozusagen, genau, verdrecken lassen.
Genau, genau. Betrifft übrigens auch eine Felgenversiegelung, ist das gleiche Thema. Auch wenn ein Coating extrem resistent ist, aber gerade, und das ist meine persönliche Erfahrung, wenn ihr die Situation habt, dass auf den waagrechten Flächen lange, lange Zeit Schmutz einwirken kann. Mein Prestigeobjekt ist der Dodge Ram, der bei mir auf dem Hof steht, der quasi nie gefahren wird, aber halt, wenn er gebraucht wird, da sein muss. Und der hat natürlich recht große Flächen im Sinne von große Motorhaube, großes Dach. Und diese Flächen stauben halt ein. Momentan könnt ihr in jedes Bauteil deinen Namen reinschreiben, weil da Zentimeter Blütenstaub drauf ist. So, jetzt kommt irgendwann mal wieder Regen, dann trocknet es drauf an, dann kommt der nächste Blütenstaub und. Kackt ein Vogel drauf, weiß der Geier was. So, und man sagt sich, naja, ich habe ja ein Coating drauf. Ja, schön wär's, wenn das Coating hier der heilige Gral wäre, was er wie gesagt nicht ist. Aber man sollte auch diese Oberflächen regelmäßig einer Reinigung unterziehen, um eben genau dieses Thema zu vermeiden, dass das Coating durch zu lange Schmutzeinwirkung wirklich zerstört wird. Und da bringt euch am Ende auch keine 3-pH-Wäsche mehr was. Das kann helfen, ne, das eben besagte Thema mit den starken alkalischen und auch sauren Reinigern.
Wenn unter dieser Dreckschicht überhaupt noch was da ist.
Genau, exakt. Aber wenn es zu lange drauf bleibt, ich kann es nur sagen, wir hatten das Thema gehabt, wir hatten sogar eine Zweischicht Versiegelung drauf gemacht, weil ich wusste, der steht halt nur draußen, ich kann es nicht ändern und wollte ihn bestmöglich schützen. Es war eine Zwei-Komponenten-Versiegelung, die wirklich am Anfang eine Wahnsinns-Performance hatte und ich habe den halt wirklich Ewigkeiten nicht gewaschen, man darf gar nicht sagen, wie selten, und irgendwann habe ich gemerkt, jetzt musst du endlich mal, das Auto ist verkommt, du musst ihn waschen, auch wenn es viel Zeit in Anspruch nimmt, die ich nicht habe. Auto gewaschen, denkst du, ach du Scheiße, das gesamte Coating geht nichts mehr. Alkalische Reinigung, nix. Sauer nochmal drüber, nix. Kräftig gewaschen, per Hand natürlich, nix. Da ging nichts mehr. Dach, Motorhaube, tot. Seitenteile, die quasi sauber waren, weil da bleibt auch kein Staub richtig haften, die haben performt, ich glaube, über 2 Jahre. Aber die waagrechten Flächen, die ich halt eben nie gereinigt habe, weil ich einfach es versäumt habe, die waren wirklich unwiderruflich zerstört. So, und
also das Coating.
Das Coating, ja, nicht, genau. Ja, nicht die Lackteile natürlich. So, und das ist das, worauf ich hinaus will. Das ist für mich der größte Fehler, zu meinen, durch ein Coating kann ich mir eine regelmäßige Reinigung sparen. Das rettet mich vor allem Unheil dieser Welt und so weiter. Das ist leider bis heute nicht erfunden und ist eben, natürlich zögere ich diesen Zustand heraus. Wenn ich jetzt einen Wachs drauf hätte oder gar nichts, sieht die Welt natürlich anders aus. Die Sachen fressen sich auch dann direkt in den Lack rein und. Keine Frage. Aber ich muss einfach davon abrücken, dass ich sage, das Coating bekommt keine Wäsche mehr. Oder sagst du, ach ja, lass ich jetzt erstmal nochmal einen Monat, weil das Auto ist ja gecoated. So, das ist leider.
Also für den Lack ist es okay, aber für die Haltbarkeit des Coatings einfach nicht.
Genau. Die Dreckpatina muss runter.
Okay. Dann kommen wir zu unserem letzten Punkt, der Fails.
Der, genau, richtig. Also Fail ist es in dem Sinn gar nicht. Das ist einfach eine Fehlannahme, die bis heute noch in den Köpfen drin ist, dank, nennen wir es mal, cleveren Marketings oder unlauteren Marketings von oft auch seltsamen Anbietern, das sind nicht die bekannten, renommierten Firmen unbedingt, hat auch ein bisschen was mit dem Punkt eben zu tun, und zwar, dass man von unrealistischen Vorstellungen ausgeht, dass der größte Fehler einfach, wenn man sich eine Beschichtung anschafft oder machen lässt, dass man eine unrealistische Vorstellung hat, das Ding, wie eben schon erwähnt, bewahrt mich vor allem Unheil dieser Welt.
Genau, man kann durch die Hecke fahren, es kommen keine Kratzer mehr drauf.
Genau.
Man muss das Auto nicht mehr waschen, weil der Dreck einfach abfließt.
Genau, Vogelkot macht nichts mehr.
Das war jetzt alles ironisch gemeint.
Ja, klar. Vogelkot macht meinem Lack nichts mehr. Ich habe ja ein Coating drauf. Ne? Wasserflecken gibt es keine mehr, habe ja ein Coating drauf. Das ist leider nicht die Realität. So, auch wenn euch da viel versprochen wird, wie gesagt, wenn euch sowas versprochen wird, dann hellhörig werden, zweite Meinung einholen. Für meine Begriffe kann es kein seriöser Aufbereiter sein. ich kenne auch keinen, der so einen Quatsch erzählt, aber Fakt ist, zu uns kommen Kunden mit diesen Annahmen. Ja, die dann sagen, ja, ich wollte jetzt ein Coating haben, weil ich habe gehört, dann ist das und das. Und das ist so, nee, echt nicht. Ja, und was, wie, wieso? So, ja, das stimmt nicht. Das ist, ja, bei Kratzer kriegt er keins mehr, oder? Also kann er jetzt nicht mehr kratzen, oder? Ich habe Leute, die herkommen zu uns und sagen, ich habe gehört, da wäre der Steinschlagschutz auch höher. Ja, und ich denke, wie? Du fährst über die Autobahn, dann knallt dir mit 100 km/h einen Stein gegen die Front und du hast nicht mal ein Mühe schichtdicke aufgetragen eines Coatings. Was soll denn da passieren? Aber ja, es wird eben so suggeriert und auch verbreitet, immer noch. Es gab bei uns in der Region einen Aufbereiter, der hat wirklich in seine Feature-Liste bei Coatings reingeschrieben, erhöht der Steinschlagschutz. Kein Witz, ich kenne den Flyer noch. Ja, das guckst du dir an und denkst so, Dankeschön. Ja, unabhängig davon, dass ich als Aufbereiter mir den Schuh auch nicht anziehen wollte, wenn 3 Monate später einer bei mir auf dem Hof steht und sagt so, guck mal, Steinschläge. Ja, wie argumentierst du denn dann? Ja, der war dann wohl größer. Oder was ist denn dann die Argumentation? Also, was für ein Bullshit, ja. Aber,
das haben wir früher auf dem Jahrmarkt, gell? Die sind ja mit dem Ring auf den Lacken rumgehauen.
Ganz genau, haben. Gleiches Thema, ne? Also das ist einfach absoluter Humbug. Fakt ist, ein Coating verkratzt, wenn auch weniger. Das ist absolut bewiesen, kann ich auch nachweisen mit unseren Tests, die wir gemacht haben. Also ein Coating kann definitiv eine erhöhte Kratzresistenz bieten, ja. Wischkratzer, wir reden von Wischkratzern, ne? Also die typischen Waschkratzer in die Waschanlage fahren, wenn es jemand wirklich unbedingt machen will, oder halt auch eine Handwäsche machen, haben wir schon so oft runtergebetet. Es gibt keine kratzigere Wasch- und Trockenmethode, weil alles eine Berührung und Reibung auf der Oberfläche birgt ein Risiko. Das ist einfach so, wenn auch im sehr moderaten Bereich bei guten Produkten, aber es ist da und keiner von uns kann behaupten, dass sein Auto komplett kratzerfrei ist. So, aber das ist dann im so moderaten Bereich, dann machst du nach 1,5 Jahren, wenn das Coating runter ist, eine leichte Politur. Ne, machst den wieder fit und alles ist gut. Ja, andere Leute, die ohne jeglichen Schutz durch die Welt fahren, haben halt dann vielleicht mehr zu tun. Aber nach einem Jahr werdet ihr bei gleichem Pflegeverhalten auf beiden Autos, ob mit oder ohne Coating, definitiv auch eure Spuren sehen. Davon muss man sich verabschieden. Aber es hilft. Es hilft definitiv. Genau. Und wie über die Verschmutzung hat schon geredet, war gerade das Beispiel vom Ram. Auch da, die Wäsche muss sein. Ihr habt eine höhere Karenzzeit, auch wenn Vogel drauf macht oder Insekten drauf landen oder. Die Karenzzeit ist nach hinten geschoben. Das heißt, bei einem unbehandelten Lack ist das Risiko viel höher, dass ein mehr oder weniger unwiderruflicher Schaden da ist. Bei einem Coating ist es so, der Schaden wird auch kommen, habt aber vielleicht mehr Zeit, um dieses Unheil vom Lack zu bewegen. Und im besten Fall ist es dann doch nur in der oberen Coating-Schicht drin, dass dann eben der Lack eben nicht ganz so stark betroffen ist.
Und die Wäsche wird einfacher wahrscheinlich, oder? Also der Schmutz geht ein bisschen leichter weg.
Genau, aber das wäre eine die realistischen Vorstellungen.
Ja, genau.
Genau, also das definitiv. Das ist der Punkt, den man stehen lassen kann. Ihr bekommt eine deutlich einfache Reinigung. Schmutzanhaftungen sind nicht mehr so stark. Euer Auto sieht länger besser aus, weil dadurch, dass das starke Abhellverhalten im besten Fall vorhanden ist, wird auch mehr Schmutz von der Oberfläche runtergeschwemmt. Und das sind einfach die Faktoren, warum Coating einfach Sinn macht. Aber eben nicht, wenn ihr mit solchen Vorstellungen angeht, ich möchte ein Coating haben, weil ich keine Kratzer mehr haben will, weil ich möchte auch mal 2 Wochen lang Vogelkot auf dem Lack haben dürfen ohne Schaden und ich muss nicht mehr waschen. Das sind Dinge, verabschiedet euch von der Coating-Idee und fahrt in die Waschanlage und nehmt einen Sprühwachs aus der Waschanlage. Das ist genauso effektiv. Also vielleicht nicht ganz, aber.
Okay, also das heißt, man darf eine nicht ganz unrealistische Vorstellung nicht haben. Das war jetzt doppelt gemoppelt.
Wollte gerade sagen, doppelte Verneinung habe ich früher auch immer in der Schule auf den Deckel gekriegt mit Doppelverneinung. Aber ich glaube, okay. Die Zuhörer wissen, was gemeint war.
So, und eigentlich hatten wir noch einen 11. Punkt.
Eigentlich. Mythbusters, Autopflege 24. Vielleicht ist es auch so, dass wir gar keinen Mythos zerstört haben. Ich bin mir da mittlerweile gar nicht mehr so ganz sicher. Aber ihr kennt es ja da draußen bestimmt, diese klassischen düsteren Legenden. Ja, gab es auch mal eine schöne Filmserie drüber, über die düsteren Legenden. Es gibt ja Dinge, die werden immer weitergetragen in Legenden und keiner hat sie jemals überprüft. Mir fällt jetzt gerade keine aus dem Alltag ein, aber doch, bestimmt. Was hat man das Kindern immer gesagt? Mit dem Schielen. Irgendwann bleiben die Augen stehen.
Ja.
Kennst du das?
Nach dem Eis nicht schwimmen gehen. Es gab so ein paar Sachen, aber ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist.
Aber das mit dem, also vielleicht sind es auch wirklich alles, gab es vielleicht Einzelfälle, aber ich weiß noch, wie ich als Kind es dann provoziert habe, wenn meine Eltern gesagt haben, hör auf, da bleiben dir mal die Augen stehen. Meine Oma hat das immer gesagt, da bleiben dir die Augen stehen. Natürlich habe ich erst recht dann geschielt. aber ich wollte gerade mal testen, ob ich es noch hinkriege, aber ich habe es schon so lange nicht mehr gemacht.
Gibt schnell Kopfweh.
Das kann sein, ja. Also wie auch immer, das sind so die typischen düsteren Legenden, gibt es bestimmt 100 im Alltag, die irgendjemand mal gehört hat oder weitergetratscht hat und nie überprüft hat. Und so gibt es in der Autopflege auch unzählige. Vielleicht ist das Folgende auch eine düstere Legende. Vielleicht haben wir aber einfach nur Glück gehabt. Und zwar haben wir noch einen letzten Punkt, der mit einem Teil sogar stimmt. Somit ist es nicht ganz falsch. Wir haben als größten Fehler bei Coatings angemerkt, Anwendung auf zu warmem Lack in der Sonne und bei zu kalten Temperaturen. Zu kalt konnte man gerade aus Gründen nicht testen, ist nun mal doch ein bisschen warm. Kann ich aber zumindest aus eigener Erfahrung sagen, wenn wir früher mal irgendwie vergessen hatten, irgendwie die Halle aufzuheizen, was weiß ich, auch abends irgendwie die Heizung ausgemacht, Winter, keine Ahnung, kommst da rein, merkst du, oh, knackige 10 Grad, da muss erstmal die Heizung angemacht werden, du musst da beim Coating anfangen. Heute passiert sowas nicht mehr, aber früher kann sowas auch mal vorgekommen sein. Dann hast du schon gemerkt, das lässt sich einfach nicht mehr gut verarbeiten. Es ist dann doch zu zäh gewesen, lässt sich nicht gut verarbeiten und so weiter und so fort. Also das würde ich schon weiterhin als gegeben ansehen. Also unter 10 Grad ist schon sportlich, wird auch meistens von den Herstellern auch so nicht angegeben. Es gibt auch welche, die sagen irgendwie ab 5 Grad. Ich sage immer zur reinen Sicherheit, das war auch vielleicht beim Legendenthema wieder, wenn Kunden fragen, sage ich, wenn du zweistellig gewährleisten kannst in deiner Garage, mach alles, was in den einstelligen Bereich geht, würde ich lieber persönlich Abstand von nehmen. Aber wie gesagt, auch da eigene Erfahrung bei zu kühlen Oberflächentemperaturen war es dann schon anspruchsvoller zu verarbeiten. Geht trotzdem, würde ich sagen, aber irgendwann wird es halt unangenehm und es soll ja auch ein gutes Ergebnis werden und ganz ehrlich, bei einstelligen Temperaturen macht Autopflege auch keinen Spaß. Also dementsprechend würde ich das als gegeben ansehen. Was wir aber jetzt akut testen konnten, wie schon vorhin mal erwähnt, wir hatten zwar nur 18 Grad Außentemperatur gehabt, aber wir hatten mit Laserthermometer gemessen, das sieht man dann auch in dem kommenden Video, dass wir zwischen 58 und 61, glaube ich, Grad Lacktemperatur hatten und haben dann mal wirklich explizit das Coating auf dem warmen, ich würde mal schon sagen sehr warmen Lack, natürlich geht es immer wärmer, keine Frage, haben wir das Coating angewendet. Und sogar antrocknen lassen.
Was ist passiert?
Nix. Wir standen echt da wie die letzten Deppen. Wir haben gesagt, oh, das wird eine Katastrophe. Der Lack ist so warm, ne? Drüber gemacht, auspoliert, in die Halle reingebracht, im Halbschatten. Nix. Gar nichts. Das ließ sich tatlos verarbeiten. Dann haben wir ein paar Abperltests gemacht, weil wir haben jetzt auch noch mit zwei Coatings gearbeitet, die wirklich auch aus dem Stand raus, trotz mangelnder Aushärtung, schon gut abperlen. Einmal mit dem EXO V5 und einmal mit dem Zenit Graphen als Gegentest nochmal gemacht, weil wir gesagt haben, vielleicht liegt es am EXO, dass es so gut funktioniert, aber auch mit dem Zenit Graphen null Probleme. Beide haben ordentlich abgeperlt direkt von Anfang an, ohne Aushärtezeit, was auch erstaunlich gut war. Normalerweise ist das bei anderen Coatings nicht der Fall. Und wir standen und haben gesagt, das gibt's doch gar nicht. Nochmal probiert, nix. Länger gewartet, das war schon wirklich, du hast richtig gesehen, wie schnell das anzieht auf dem Lack, weil es so warm war. Das hat schon beim Drübergehen mit dem Applikatorpad, siehst du schon, wie die Spuren so richtig so eine leicht milchige Oberfläche kriegen, weil es schon so warm war. Es ließ sich nicht dazu bewegen, dass es nicht funktioniert. Natürlich hätte ich jetzt das lange antrocknen lassen können für Highspots, bla bla, das ist ja ein anderes Thema gewesen. Das war ja auch nicht die Frage. Aber wir hatten wirklich zero Probleme auf, ich nenne es mal, sehr warmen Lack. Heiß ist vielleicht noch nicht das Thema bei paar 50 Grad, aber das wäre für mich, für jedes andere Produkt auch zu viel. Da hätte ich jetzt auch nicht poliert oder sonst irgendwas. Da stehst du da nicht so, okay, was erzählen wir hier gerade? Also für mich ist das Stand jetzt ein Mythos, der hier zerstört wurde, dass zumindest ein Coating auf einem warmen Lack und auch in der direkten Sonneneinstrahlung, natürlich Achtung, je nach Temperatur, ich kann jetzt nur von plus minus 60 Grad reden.
Und wahrscheinlich hat es auch noch ein bisschen was mit Luftfeuchtigkeit zu tun.
Ja, ja, beim EXO allemal. EXO ist ja so ein Luftfeuchtigkeitsproblem, aber da kam es dem EXO extrem entgegen, weil wir haben ja eine brottrockene Luft aktuell. Das hat ja seit Wochen nicht geregnet hier bei uns. Ne? Und mitten am Tag mit direkter Sonneneinstrahlung draußen, das war wahrscheinlich furztrocken. Das ist ja ein guter Bereich vom EXO. Aber auch beim Graphen, wie gesagt, null Probleme. Ich würde jetzt hier auch, hast schon vollkommen recht, ich würde jetzt hier nicht rausbauen, dass wir hier wirklich über den grünen Klee sagen würden, hey, macht's doch gerne auch in der Sonne. Ich kann es jetzt nur sagen, dass zumindest dieses Vorurteil, nennen wir es mal Mythos wegen mir, wir wollen ja ein bisschen Clickbait betreiben, dass dieser Mythos, dass man sowas auf einem warmen Lack nicht benutzen darf, meiner Ansicht nach, zumindest mit diesen zwei Tests, die wir gemacht haben, mit zwei verschiedenen Produkten, nicht haltbar ist. Und das finde ich schon, also uns hat es total erstaunt, weil wir haben mit dem absoluten Fiasko gerechnet. Also Marcel und ich haben gesagt, oh, das wird geil, das wird die Vollkatastrophe. Oder so, huch, hallo? Hm.
Ja. Also von daher würde ich aber schon sagen, also wenn man die Wahl hat, es in der Garage zu machen oder draußen zu machen, würde ich trotzdem definitiv die Garage verwenden. Und wenn man es wirklich in der Sonne machen muss, dann sollte man halt gerade beim Auspolieren doch schon noch ein bisschen mehr hingucken.
Ja, also absolut. Also ich würde natürlich trotzdem weiterhin, auch wenn, wie gesagt, das sind ja immer schwierige Sachen, weil wir können ja immer nur Einzelfälle testen. Ne? Das, darum finde ich so Sachen generell auch bei den ganzen Tests, die es im Netz so über alles und jenes gibt, immer schwierig, weil die Szenarien immer unterschiedlich sind. Ja, jeder Lack ist anders, jede Umgebungstemperatur, bla bla. Das ist einfach so schwierig, wenn auch gerade so Coating-Vergleiche, Lackschutz-Vergleiche, ja, das perlt hier besser, das perlt nicht so gut, ja, hat nicht so lange gehalten, dann muss halt nochmal einen Gegentest machen auf dem nächsten Auto, um das zu verifizieren und so weiter und so fort. Da gibt es so viele Faktoren und die gibt's hier halt auch. Ja, und jetzt stehst du da und sagst so, boah, kannst jetzt ja nicht sagen, macht's ruhig alle in der Sonne. Also ich würde per se weiterhin sagen, wenn ihr es vermeiden könnt, eine direkte Sonneneinstrahlung und einen warmen Lack. Wir werden es im Sommer vielleicht nochmal testen, wenn wir wirklich 70 Grad auf dem Lack haben, weil das geht schnell bei 70, bei Unischwarz. Mal gucken, wie sich da verhält. Machen wir gerne nochmal den Versuch. Aber wie gesagt, ich würde jetzt keine Pauschalempfehlung aussprechen, aber zumindest kann man hier die Furcht ein wenig reduzieren, wenn es Leute gibt, die sagen, ich habe keine Chance, was anders zu machen. Ich habe keine Garage, kein Carport, kann gar nichts. Ich muss es draußen machen. Ist immer die meiner Ansicht nach suboptimalste Variante. Du hast Staub, Umgebungswind, der dir über den Lack geht, auch der kann das Abziehen oder Ablüften negativ beeinflussen, bla bla bla. Aber wenn es nicht anders geht, warum sollst du dann sagen, ich würde mein Leben lang auf ein Coating verzichten? Weißt du, das finde ich auch nicht cool. Also von daher macht das Beste aus der Situation und in dem Fall vielleicht nicht ganz die große Angst zu haben, wenn die Wetterbedingungen eben, zumindest in warmen Temperaturen, eben nicht optimal erscheinen. Ich glaube, man kann es damit trotzdem ordentlich verarbeiten und es funktioniert.
Genau, und in diesem Punkt würde ich gerne auch nochmal auf unseren allerersten Punkt zurückkommen, mit dem wir gestartet haben, nämlich Angst vor einem Coating. Ich habe so das Gefühl, dass nach diesen 11 Punkten, die wir jetzt aufgeführt haben, jeder noch viel mehr Angst vor einem Coating hat. Weil mir jetzt halt natürlich jede Eventualität erörtert haben und darauf aufmerksam gemacht haben, was man alles falsch machen kann. Aber eigentlich sollte schon rausgekommen sein, dass bei jedem Punkt, selbst wenn man was falsch macht, die Welt nicht untergeht.
Ja.
Es ist alles nicht so schlimm und es lässt sich alles in irgendeiner Form beheben, wenn man ein bisschen, also mit Verstand an die Sache rangeht und sich Zeit nimmt und nicht huscht.
Ja, also es ist eigentlich sehr gut zusammengefasst. Also man muss sogar so weit gehen und sagen, wobei da würde ich schon eine Einschränkung machen, selbst wenn ihr ein mattes Fahrzeug hättet, selbst dann gibt es Mittel und Wege, um es zumindest in aller Regel wieder zu revidieren, wenn ihr da Mist gebaut habt. Das dürfte eh nicht das Groß der Leute sein, die hier zuhören. Aber Fakt ist, es gibt immer noch genügend Autos in Mattlackierung draußen oder auch Mattfolie. Da ist auch nicht alles verloren. Ja, also ne, Sonax Regenstreifen und Ferner kam damals ja als Empfehlung vom Detailing verliebt an uns, wo wir die Versiegelung von dem Mattfahrzeug runtermachen mussten. Das war für uns die Rettung, wie es funktioniert hat. Also wirklich tadellos funktioniert, wenn auch mit einem riesen Ekelaufwand für den Marcel. Aber Job ist Job. Ne? Aber nichtsdestotrotz haben wir selbst da das Problem gelöst und konnten ein Coating vom Lack entfernen. Wenn euch also da ein Malheur passieren sollte, selbst das wäre in den, sagen wir mal, meisten Fällen revidierbar, wenn auch da eher schon suboptimal zu lösen. Aber da das ja nicht der Hauptteil der Zuhörer hier ist, die über Mattversiegelung nachdenken, und vielleicht auch dann erst recht sagen, nee, komm, lass mal, gebe ich lieber einen Profi. Aber für einen Glanzlack, ganz ehrlich, das Schlimmste, was passieren kann, ist, ihr müsst ein Bauteil neu polieren. Mehr ist in meinen Augen als Gefahr bei einem Coating nicht relevant gegeben.
Was würdest du sagen, welcher dieser 10 Punkte ist der relevanteste? Ich tippe ja auf das Auswischen. Dass wenn man nicht ordentlich auswischt, dass man halt doch irgendwelche Rückstände schlieren drin hat, die nicht mehr weggehen.
Ja, wahrscheinlich. Also das Coating antrocknen lassen, meinst du?
Genau.
Also nicht antrocknen lassen, sollte man natürlich umgedreht sagen. Ja, das und ich glaube, ja, würde ich sagen, ja. Und das nicht aushärten lassen. Also, dass man halt ein Coating zu früh
in die freie Wildbahn
fährt.
Ja.
Also meine Top 3 wäre, hast schon recht, also Coating nicht antrocknen lassen oder Coating antrocknen, wir reden ja von Fehlern, also ein Coating antrocknen lassen ist für mich der größte Fehler. Der zweitgrößte Fehler ist, das Coating nicht aushärten lassen, also zu früh in den Regen fahren. Und der dritte Punkt ist tatsächlich die regelmäßige Reinigung des Fahrzeugs unter den Tisch zu kehren und zu sagen, hab ja ein Coating, das riecht jetzt schon. Das sind vielleicht für mich persönlich so die Top 3 der größten Coating-Fehler, die ein Anwender machen kann.
Okay, das ist gut zusammengefasst. Also Entfetten würde ich vielleicht doch noch mit reinbringen, weil das
ja,
man wobei, weiß es halt nicht so. Es ist, ja.
Da sind wir wieder im düsteren Legendenbereich halt, ne? Ja, weil klar. Es halt auch Gegenbeispiele gibt. Ist echt schwierig. Vielleicht müssen wir auch den Test mal wieder machen. Es ist einfach, das Blöde ist, weißt du,
so langwierig.
Genau, die Coating-Tests sind halt zu lange einfach. Ja, also wir stehen jetzt ja gerade wieder an einem Punkt dran, wo wir an weiteren Coatings dran sind, die wir ins Programm reinnehmen können. Auch wenn das noch in ferner Zukunft liegt. Und ich stehe wieder vor dem gleichen Problem, dass ich vom gleichen Hersteller schon richtig gute Produkte habe. Die Kommunikation relevant schwierig ist, warum die Produkte nochmal besser sein sollten. Das wird schwer, es ist schwer zu kommunizieren offensichtlich.
Viel besser geht nicht.
Ja, also besser geht immer, klar. Es gibt ja auch Coatings im Markt, die überdauern ein Zenit-Graphen als Beispiel deutlich, ja. Also da gibt es schon gerade zwei Komponentenbeschichtungen, die 2 bis 3 Jahre auf dem Auto halten. Da kommt ein Zenit-Graphen halt nicht hin. Keine Frage. So, jetzt habe ich aber, wir können ja ruhig Tacheles reden, von The Class, die haben jetzt ein 2-Komponenten-Coating rausgebracht und noch ein Single-Layer, was wohl die absolute, also ich glaube Platinum-Serie oder sowas ist, keine Ahnung. Das ist auch nur für Profis. Das würde ich natürlich gerne auch noch ins Portfolio reinnehmen, weil wir halt auch sehr, sehr viele Profikunden haben, die trotz des Grapheneinsatzes sagen, noch was für die wirklich sehr, sehr, sehr anspruchsvollen Langzeitkunden hätte ich trotzdem gerne. Wäre natürlich schön, wenn ich da ein Produkt liefern kann, weil da habe ich Stand jetzt keins. Oder nicht mehr. So, jetzt stehst du aber da und kriegst vielleicht das Muster geschickt. Was mache ich denn für einen Test? Also weißt du, sollen wir da wieder sagen, obwohl wir das Zenit-Graphen schon so geil getestet haben, soll ich jetzt wieder 1,5 Jahre, 2 Jahre warten? Dann lacht mich ja jeder aus. So, aber auf gut Glück, das den Leuten zu verkaufen, ist halt eigentlich auch nicht unsere Art. Aber das wegzulassen und zu sagen, ich mach's gar nicht, ist auch keine Option. Und genauso ist es halt mit so Testen, ne? Mit, wenn ich es nicht entfette, wie lange soll ich denn warten, bis ich den Leuten was sagen kann? Im besten Fall ein Ja. Oder im schlechtesten Fall, wie auch immer.
Zeit vordrehen.
Ja, sicher, es gibt immer die Möglichkeiten der chemischen Belastung. Ne? Man kann natürlich das schon simulieren, dass man eben sehr viel klar. Alkalisch und sauer und sowas macht. Da kann man zumindest einen Punkt setzen, wo man sagt, da hat die Seite der behandelten Fläche schneller nachgelassen. Aber
so hundertprozentig realistisch ist es dann doch nicht.
Nee. Deshalb, es ist the struggle is real, wie man so schön sagen würde heute. Naja.
Jetzt habt ihr schon mal die gesamte Theorie gehört. Freut euch auf das Video, das kommt. Dann seht ihr das auch in echt.
Genau, dann sieht man nochmal die, also ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Wo dieses, das mit dem runterbröckelnden Coating, das war so übel, wo du echt gedacht hast, Alter, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Ja, das sieht, also es ist so krass, echt. Wie gesagt, ich war so erstaunt, dass es nicht schlimmer ausgegangen ist, aber es ging trotzdem schlimm genug aus und zeigt ganz sicher, warum man darauf achten sollte. Aber das war für mich Test an der Schmerzgrenze einfach.
Okay, ich bin gespannt. Ich kenn's auch noch nicht.
Apropos Schmerzgrenze, mal gucken, ob wir heute noch was gegen den Muskelkater tun. Das Wetter sagt immer noch, wenn ich da rausgucke, also es ist, glaube ich, nur heller geworden. Aber mehr.
Also mein Wetterbericht sagt, dass ab 3 die Sonne rauskommen soll, aber ganz ehrlich, habe ich Bock, heute mich noch zu bewegen? Ich glaube nicht.
Sag mal, weißt du, was eigentlich in 6 Tagen ist?
Dieter, das Barbecue.
Yes! Ich wollte gestern eigentlich schon einen Countdown setzen, aber ich habe es aufgrund der anfangs genannten Umstände komplett vergessen. Ich freue mich extrem. Ich freue mich auf dieses gute Essen, ich freue mich auf die Leute, die kommen. Es ist echt wieder eine tolle Gemeinschaft, die da am Start ist. Drückt uns alle die Daumen, dass wir gutes Wetter haben, weil wir haben ja
ich habe auch zum Ende nächstes Wochenende schon so das erste Regenbild
drin. Nicht,
ja, es ist ja noch so lang hin, das weiß noch keiner, aber
6 Tage nur noch.
Wir werden sehen.
Hoffentlich. Hoffentlich wird das mit dem Wetter was und ich freue mich extrem drauf. Es wird echt eine coole Sage. Wir haben eine tolle Überraschung für euch. Freut euch drauf. Der liebe Christoph von Sonax hat mal wieder Bock auf Babbeln. Und ich auch. Das ist ja nichts Neues bei mir.
Ich wollte gerade sagen, wann habt ihr das denn nicht?
Und dementsprechend wird hoffentlich an diesem Tag für gute Unterhaltung gesorgt sein. Freut euch auf jeden Fall drauf. Das wird bestimmt ein Fest. Und ja, in diesem Sinne bin ich sehr gespannt, wie die nächste Woche wird. Und es wird nochmal viel Stress für uns, ja auch noch viel vorzubereiten bis Barbecue. Aber gut, Ding ist halt eben auch aufwendig. So ist es halt.
Genau.
So, dann hoffe ich inständig, dass unsere Intention, euch ein wenig die Angst zu nehmen, nicht ins Gegenteil umgeschlagen ist und ihr jetzt alle sagt, okay, nach dem Coating für mich gestorben, gar keinen Gedanken mehr dran verschwinden.
Dann kommt zu uns, wir machen es euch drauf.
Genau, notfalls kommt zu uns oder zu einem Aufbereiter eures Vertrauens. Wenn ihr jetzt irgendwo aus ganz Deutschland zuhört, was ja nachweislich der Fall ist und ihr sagt, zu euch fahren ist ein bisschen blöd, würde ich gerne, aber es ist zu weit. Habe ich auch schon oft angesprochen und ich habe es auch schon sehr oft gemacht. Wenn ihr eine Aufbereiterempfehlung aus eurer Region möchtet, wir kennen natürlich viele in Deutschland, wir kennen nicht aus jeder Region einen, aber wir können unsere Datenbank bemühen, können mal in die Postleitzahlengebiete reingehen, gucken, was in der Nähe sitzt. Und wenn wir dort gute Leute kennen, und das tun wir wirklich viele, es gibt viele sehr, sehr gute Aufbereiter in unserem Kundenstamm, dann können wir euch da auch lokal jederzeit jemanden empfehlen. Ansonsten, wie gesagt, nach dem, was wir jetzt so erzählt haben, darf man eigentlich keine Angst vor einem Coating haben. Und ich bin sicher, die meisten Leute haben sie jetzt auch nicht danach. Wenn ihr weiterhin sagt, hey, Wachs ist geil, Sprühversiegelung ist geil, ist alles cool, es gibt so tolle Produkte da draußen. Es ist, Wax is not dead, meiner Meinung nach, aber natürlich sind die Langzeitbeschichtungen auf dem Vormarsch. Aber nach dem Podcast hoffentlich auch für euch ein Stück weit zugänglicher geworden. Und wenn nicht, dann bleibt bei altbewährten Sachen und ihr seid auch happy.
Genau, in dem Sinne wünschen wir euch einen schönen restlichen Sonntag.
Genau, haut rein, bis zur nächsten Episode. Danke fürs Zuhören, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.